Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Und heute werden wir wieder eure Geschichten zu euren gruseligen oder übernatürlichen Erlebnissen zum Besten geben. Auch heute sind wir noch eng zusammengekuschelt.
So ist es.
Weil wir vermissen schmerzlichst ein Mikrofon, das uns letztens abgeschmiert ist. Wir haben noch keinen Ersatz. Deswegen ja, kuscheln wir heute ein bisschen.
Kein Problem, wir schaffen das.
Aber ich finde, bei diesen Folgen kommt ja eh immer so ein bisschen intimere Stimmung auf. So nett beisammensitzen einfach.
Absolut. Ja.
Zeitlich kann ich euch heute keine genauere Einordnung geben, weil aus Ermangelung an Zeit, weil immer noch Tourzeitraum, dies, das, haben wir einfach wirklich jetzt ins Postfach geguckt und das, was uns da gerade entgegengesprungen ist, genommen. Also
genau. Seht's
uns nach, wir kehren danach zu unserer eigentlichen Reihenfolge zurück.
Yes.
Oh, und apropos Reihenfolge, das ist keine True-Crime-Folge, der ein oder andere mag es bemerkt haben.
Wir hatten es ja schon angekündigt.
Genau, wir hatten es in der letzten Folge angekündigt. Wir haben einmal, der Flusen an dem Mikro hat mich auch gestört, danke. Genau, wir hatten es schon angekündigt, dass wir einmal die Formate tauschen, weil die True-Crime einfach noch in der Mache ist und noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird.
Genau.
So, das war das. Ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Wer hat angefangen? Wissen wir dann
das
noch?
Ach, das wissen wir nie.
Dann willst du anfangen?
Okay, dann fange ich an. Wir fangen an mit der Geschichte von der Maria. Und Maria schreibt: Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich schon ganz schön aufgeregt, das zu schicken. Ich hoffe, das passt alles und ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte fragt. Viel Spaß damit und danke für eure tolle Arbeit. Liebe Grüße, Maria. Und sie hat uns ein Dokument angehängt. Hallo liebe Denise und Pia. Mein Name ist Maria und ich bin die Stimme, die ihr jetzt im Kopf habt. Das ist ja auch herzallerliebst. Ich finde euren Podcast wirklich super und das, was ihr macht, wirklich klasse und schätze eure Arbeit und eure Meinungen. Die Mischung aus ernsten Themen und auch die lockeren Gespräche mag ich echt sehr. Und ich habe das Gefühl, dass ich neben euch sitze und dazugehöre. Und ja, natürlich, bitte lest eure geschriebenen Lobe immer vor, das habt ihr verdient. So, jetzt fange ich an und bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich verspreche, dass die Geschichten wirklich so passiert sind und ich die Erzählungen meiner Mutter für wahr halte, weil sie mich in solchen Sachen nie anlügen würde. Ich versuche es in einer Reihenfolge. Es werden ein paar kleine kurze Geschichten und eine etwas größere, die mir sehr am Herzen liegt. Die erste Geschichte kommt von meiner Mutti und ich nenne sie einfach der Kugelblitz. Es muss um die 1992er gewesen sein. Meine Schwester und ich waren gerade 1 bis 2 Jahre alt und mein Bruder 3 Jahre älter. Es war später Abend. Wir Kinder schliefen schon alle im Kinderzimmer und meine Mutter war noch im Wohnzimmer, was neben dem Kinderzimmer lag, und schaute fern. Das Wetter war schlecht. Es blitzte und donnerte und meine Mutti war alleine mit uns Kindern zu Hause. Weil das Gewitter immer näher kam, beschloss sie, den Stecker vom Fernseher zu ziehen, falls ein Blitz einschlägt, dass der Fernseher nicht kaputt geht. Es rumste draußen und meine Mutter zog also den Stecker. Alles war dunkel, nur etwas Grün-Schimmerndes war da. Sie dachte, durch das schnelle Abziehen vom Stecker würde sie noch das kurze Bild vom Fernsehen sehen. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man ins Licht schaut und dann ins Dunkle, sieht man manchmal noch einen Fleck vom Licht, der nach kurzer Zeit verblasst und weggeht. Sie schaute weiterhin, doch es war noch da. Sie meinte, es sah aus wie eine große Kugel. Sie schimmerte grün, ein bisschen wie eine Seifenblase, aber sie leuchtete mehr und sah faszinierend und beängstigend zugleich aus. Und sie schwebte langsam in Richtung Wand, die Wand, die am Kinderzimmer anschloss. Meine Mutter wusste nicht, was es ist, ob sie sich das einbildete, ob es gefährlich war, aber sie sah es ganz genau und es schwebte Richtung Kinderzimmer. Sie bekam Angst, was geschehen würde, wenn dieses Ding durch die Wand schweben kann und dann drüben im Kinderzimmer bei ihren Kindern ist. Was sollte sie tun? Als es kurz vor der Wand war, lief sie rüber ins Kinderzimmer und schaute, was passiert. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie schaute in unserem Zimmer an die Wand, die am Wohnzimmer lag, und wartete, doch sah sie nichts. Sie lief langsam ins Wohnzimmer, um zu schauen, wo es ist, aber es war weg und meine Mutter wusste nicht, was sie denken sollte. War sie verrückt geworden? Hatte sie das wirklich gesehen? Ja, definitiv, aber was war es dann? Später kam mein Papa nach Hause und meine Mutti erzählte ihm aufgelöst, was passiert war. Er meinte, sie spinne und sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin war sie verunsichert, aber sie war sich sicher, dass sie es gesehen hatte und dass es grün leuchtete und dass es nicht das Abbild vom Fernsehen gewesen war. Später erfuhr sie von dem Phänomen Kugelblitz und sie ist sich sicher, dass es genau das war. Sie weiß, dass dieses Phänomen noch erforscht wird und man nicht genau weiß, wie es entsteht, aber es gibt es und sie ist sich sicher, dass es in dieser Nacht ein Kugelblitz war, den sie gesehen hatte. Später erzählte sie ihren Kolleginnen auf der Arbeit, was sie in dieser Nacht gesehen hatte und musste feststellen, dass eine weitere Kollegin sowas auch schon mal erlebt hatte in ihrer Wohnung und es soll auch grün geschimmert haben. Jetzt sagt sie, wenn ich sie darauf anspreche, nicht nur ich habe mal einen Kugelblitz gesehen, sondern auch eine Kollegin von mir. Die zweite Geschichte kommt von mir und ich nenne sie Fußattacke. Als Kind schliefen meine Schwester und ich sehr oft am Wochenende bei meiner Oma. Damals lebte sie noch in der alten Wohnung und mein Opa lebte zu dieser Zeit nicht mehr, aber sie hatte noch das große Ehebett. Dort schliefen wir abwechselnd auf der Ehebettseite zur Tür hin, entweder meine Schwester oder ich, und die andere lag auf einem Feldbett am Fußende. Das Feldbett hatte noch diese alten Federn, die man hört bei jeder Bewegung. Wir müssten so um die 6 Jahre alt gewesen sein, wir sind eineiige Zwillinge. Ich lag also auf der Ehebettseite und meine Schwester auf dem Feldbett. Meine Oma schnarchte mal wieder wie ein Bär und es war auf jeden Fall schon spät. Mir war warm und zur leichten Abkühlung streckte ich mein rechtes Bein aus, sodass es frei lag und das linke lag angewinkelt unter der Decke. Ich wollte weiter schlafen, da merkte ich, dass mich jemand am rechten Fußknöchel packte und mich doll am Fuß kitzelte. Ich zog sofort meinen Fuß zurück und schaute in die Dunkelheit, aber ich sah nichts. Ich schimpfte zu meiner Schwester, doch sie antwortete nicht, und so schnell wie ich mich aufrichtete, hätte ich sie huschen sehen oder zumindest das Feldbett quietschen hören. Sie hätte sich auch etwas vorbeugen müssen, um meinen Fuß zu erwischen. Ich habe trotzdem am nächsten Morgen angesprochen, was das sollte, aber sie versprach mir hoch und heilig, dass sie es nicht war, und auch heute streitet sie es ab. Als Kind hätte sie auch geschmunzelt, wenn sie gelogen hätte, und ich weiß ganz genau, dass mich jemand gepackt und am Fuß gekitzelt hat. Ich kann mich an dieses Gefühl immer noch erinnern und an den Griff am Fußgelenk und traue mich bis heute nicht, auch wenn es heiß ist, meinen Fuß unter der Decke herauszustrecken und ich bin mittlerweile fast 34 Jahre alt. Es gab später noch mehr komische Sachen, aber das war das erste und zum Glück bis jetzt auch das letzte Mal, dass mich etwas berührt hat. Als meine Eltern etwas später ein Haus kauften, 2 Etagen und ein Dachboden mit 4 Zimmern und ein Bad, lebten noch in der 1. Etage eine alte Frau mit einer behinderten Tochter. Wir Kinder hatten unser Zimmer im Dachgeschoss und meine Eltern lebten im Erdgeschoss. Wir, meine Schwester, mein 3 Jahre älterer Bruder und ich, hatten auch am Anfang immer etwas Angst dort oben, aber irgendwann gewöhnten wir uns dran. Ich hörte im Zimmer manchmal komische Geräusche, die ich nicht zuordnen konnte und habe mir dann den Hasenkäfig in mein Zimmer gestellt, damit ich die seltsamen Geräusche auf den Hasen schieben konnte. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich im Bett lag, dass jemand ganz nah an meinem Gesicht ist und mich anstarrt. Durchs Hin- und Herwälzen ging es manchmal weg. Ich hatte die Tür immer zu, aber meine Schwester oft etwas offen und konnte somit Richtung Treppenhaus sehen und war eines Morgens ganz sicher, dass sie nachts jemanden im Flur stehen gesehen hatte, der wie ein alter Mann mit Hut aussah. Einmal hatten meine Schwester und ich uns gestritten und ich ging in mein Zimmer und schloss die Tür, als ich plötzlich einen Stein abbekommen habe. Es war ein kleiner Stein, den wir mal an der Ostsee gesammelt hatten und ich war stinksauer, warum meine Schwester mich jetzt noch abwarf und polterte in ihr Zimmer, was das soll. Da schaute sie mich an und sagte, wie soll ich das gemacht haben, wenn du deine Tür zu hattest? Ich habe gestern mit meinen Schwestern telefoniert und ihr erzählt, dass ich euch schreiben möchte und da hat sie mich an diese Sache erinnert, die ich fast schon wieder vergessen hatte. Als ich dann mit meinem ersten Freund zusammenzog, passierte eine Zeit lang nichts mehr. Nach langen Jahren in einer Beziehung trennte ich mich von meinem Freund und wie das Schicksal es so wollte, war im Haus meiner Schwester, die mit ihrem Freund dort wohnte, über ihrem Dachgeschoss eine Wohnung frei geworden. Es war schon ein altes, nicht so ganz renoviertes Haus, was sehr hellhörig war, aber dafür war die Miete sehr günstig und die Vermieter wohnten mit im Haus und man konnte sie bei jedem Problem direkt ansprechen. Nach einer Weile wurde meine Schwester immer übellauniger, weil sie meinte, ich trampel sehr in der Wohnung, vor allem nachts, und ob ich das nicht auch mal leiser machen könnte, wenn ich abends aufstehe. Manchmal schimpfte sie mich am Nachmittag an, dass ich die Nacht wieder sehr laut war, obwohl ich mir sicher war, dass ich die Nacht über nicht mal aufgestanden war. Kurz nach dem Einzug kam ein brauner Labrador in mein Leben und half mir mit der Situation, mit meiner damaligen Verfassung kurz nach der unschönen Trennung, mich wieder hochzurappeln. Manchmal nahm ich ihn auch mit auf die Arbeit, um danach gleich mit dem Auto raus in die Natur zu fahren. Das Verhältnis mit meiner Schwester kippte allmählich, weil sie immerzu sagte, ich wäre zu laut. Doch dann wurde alles anders. Ich war mit Spike, meinem damaligen Hund, auf der Arbeit und somit war bei mir zu Hause keiner da. Da rief mich plötzlich meine Schwester verärgert an und meinte, ich soll jetzt mal endlich leise sein, ihr geht es heute nicht gut und sie möchte sich hinlegen. Da sagte ich ihr, dass ich es gar nicht gewesen sein kann, weil Spike und ich auf der Arbeit sind und keiner da ist. Sie sagte, sie hört genau, wie jemand oben laut läuft. Ich wiederum sagte ihr, wo mein versteckter Schlüssel ist und ob sie mal nachschauen könne, ob er zum einen noch dort liegt und ob in meiner Wohnung alles okay ist. Sie bekam etwas Angst und rief mich nach kurzer Zeit zurück und sagte, dass dort oben keiner ist und auch der Schlüssel lag nach wie vor an seinem Versteck. Wir redeten dann ausführlich darüber und sie stellte fest, dass die lauten Schritte immer nur vom Schlafzimmer in den Flur gingen, aber dann aufhörten. Ab dann glaubte sie mir, dass ich das nicht war, und sie bemerkte dann auch den Unterschied von den Geräuschen, die es machte, wenn ich oben umherlief. Manchmal fragte sie mich vormittags, ob ich was vergessen hätte und oben bin, aber zu 90% war ich auf der Arbeit. Auch in dieser Wohnung sind ab und zu merkwürdige Sachen passiert und mir ist aufgefallen, wenn ich in der Wohnung über diese Dinge sprach, wurde es mehr und wenn ich es ignorierte, kurz nachsah und eventuell woanders über das Geschehene sprach, wurde es weniger. Seit über einem Jahr wohne ich jetzt in einer anderen Wohnung mit meiner Tochter, die mittlerweile 3 Jahre alt ist. Ich hatte sehr das Bedürfnis auszuziehen und in dieser Wohnung ist nur einmal was passiert, weil ich es ein bisschen provoziert habe. Ich hatte Urlaub und schaute mittags einen spannenden Gruselfilm. Anschließend sprach ich mit meiner Schwester über diesen Film und wie gruselig er doch war. Dann wollte ich ins Bad und als ich durch den Flur ins Badezimmer lief, fiel ausgerechnet in diesem Moment der kleine Spiegel von der Wand, der dort angeklebt war. Klar, kann echt Zufall gewesen sein, aber er hielt 1 Jahr lang an der Wand und ausgerechnet in diesem Moment fiel er dann herunter. Da war ich echt erschrocken und seitdem spreche ich in meiner Wohnung auch über nichts Gruseliges mehr. Bis jetzt klappt das ganz gut. Meine wichtigste und sicher längste Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen und ich nenne sie einfach meine liebe Omi. Meine Omi war ein echt toller und taffer Mensch. Sie war unsere zweite Mutti und eine sehr gute Freundin. Meine Schwester und ich konnten ihr alles erzählen und sie hat einiges mit uns durchgemacht. Wir erlebten mit ihr viele tolle Dinge und auch gute Gespräche und Ratschläge konnte sie geben und Geheimnisse konnte sie für sich behalten. In unserer Punker-Teenie-Zeit zum Beispiel ist sie mal mit uns in einen Punkerladen und hat uns jeden einen Nietengürtel gekauft, weil sie es selbst cool fand und hat sich dort alles angeschaut und fand es spannend, das alles zu sehen. Sie war ein echt wichtiger Mensch. Jetzt zu ihrer Geschichte. Ich muss etwas ausholen. Es müsste 2016 gewesen sein und meine Oma musste ab Januar 2016 regelmäßig zur Dialyse. Während der Rauhnächte erzählte meine Oma meiner Mutter dann von einem Ereignis, das im kommenden Oktober eintreten könnte. Doch was genau es damit auf sich hat, klärt sich später. Nur behaltet dieses Detail bitte im Hinterkopf. Nach ein paar Wochen merkte man, dass meine Oma manchmal etwas durcheinander war, aber wir schoben das auf ihr Alter. Sie war Jahrgang 40 und lebte in Erfurt, wo ich zu dieser Zeit arbeitete, auch wenn wir etwa eine halbe Stunde entfernt wohnten. Anfang Frühling, ich war gerade auf der Arbeit angekommen, rief mich eine mir unbekannte Nummer an. Ich ging ans Telefon und es stellte sich heraus, dass es die Polizei war. Sie konnten meine Mutter nicht erreichen und sagten mir, dass sie meine Oma sehr verwirrt zu Hause angetroffen hatten. Auf den Taxifahrer, der meine Oma abholen und zur Dialyse bringen sollte, hatte sie so verwirrt gewirkt, dass er Hilfe verständigt hatte. Nach dem Anruf war ich geschockt. Ich wollte sofort ins Krankenhaus fahren, aber meine Kollegin sagte, dass ich so nicht ins Auto steigen sollte und übernahm die Fahrerei für mich. Wir sollten zuerst zur Polizei, da die den Wohnungsschlüssel meiner Oma hatten. Als wir auf der Wache ankamen, machten sie mir indirekt Vorwürfe, wie man eine ältere Frau so alleine und verwahrlosen lassen konnte. Ich war noch immer im Schock und konnte mir einfach nicht erklären, wie meine Oma plötzlich so drastisch hatte abbauen können. So war sie noch nie drauf gewesen und sie hatte immer darauf bestanden, alles alleine zu machen. Und dann auf einmal sowas. Nachdem wir ihren Haustürschlüssel bei der Polizei abgeholt hatten, fuhren wir zu meiner Oma ins Krankenhaus, wo sie auch erstmal bleiben sollte, weil niemand so wirklich wusste, was mit ihr los war und erstmal einige Untersuchungen anstanden. Das war ein echt schlimmer Tag für mich. Bei ihrer Entlassung teilte man uns mit, dass Oma besser nicht mehr alleine leben sollte und meine Mutter beschloss, sie bei sich wohnen zu lassen. Meine Oma bekam das Erdgeschoss, mein Bruder wohnte im ersten Stock und meine Mutter machte sich den Dachboden zurecht. Die Zeit des Zusammenlebens war sowohl für meine Mutter als auch für Oma eine sehr anstrengende Zeit. Nicht zuletzt, weil Oma einfach nicht mehr dieselbe war, aber ich war froh, sie in unserer Nähe zu wissen. Doch dauerte es nicht lang, bis sich ihr Zustand wieder so stark verschlechterte, dass sie wieder ins Krankenhaus nach Erfurt musste. Während der Dialyse hatte sie eine Art Anfall bekommen, welcher zunächst weiter abgeklärt werden musste, doch schienen die Ärzte nicht so wirklich dahinter zu kommen. Die einen sagten, sie hätte epileptische Anfälle im Gehirn, andere sagten, sie hätte Demenzschübe und wieder andere behaupteten, dass durch die Dialyse ihre Medikamente wieder ausgespült werden und man ein Mittel finden müsse, um diesen Nebeneffekt zu umgehen. In den nächsten Wochen verschlechterte sich ihr Zustand immer weiter und an ihrem Geburtstag im Oktober war sie kaum noch ansprechbar. Die Ärzte sagten uns, dass ihre Organe langsam anfangen zu versagen und dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Meine Mutter nahm sich dann eine Woche Urlaub, um bei ihr zu sein, und auch ich besuchte sie in der Sterbewoche noch ein letztes Mal. Es war schrecklich, sie in diesem Zustand zu sehen. Sie lag alleine im Zimmer und hatte lange Atempausen, bis mal ein Atemzug kam und dann wieder lange nichts. Ein oder zwei Tage nach meinem Besuch rief mich meine Mutter dann an und sagte mir, dass Oma gegangen war. Sie war die ganze Zeit über bei ihr und wollte nur kurz circa 20 Minuten in ihre alte Wohnung was zusammenräumen. Und genau in dieser Zeit ist Oma im Krankenhaus gestorben. Sie hatte es geschafft. Ich war traurig und froh zugleich, denn immerhin hatte sie so keine Schmerzen mehr. Meine Mutter war etwas sauer, denn sie wollte bei ihr sein, wenn es passiert, aber ich denke, meine Oma wollte nicht, dass meine Mama den Tod ihrer Mutter mit ansehen muss und hat die Zeit genutzt, als meine Mutter nicht anwesend war. Ich holte meine Mutter dann ab und wir fuhren gemeinsam nach Hause. Auf der Autobahn ging ein Wind auf, viele Blätter flogen in bunten Farben umher und eine Wolke hatte ein kleines Loch gebildet, sodass ein Sonnenstrahl auf die Erde schien. Ich sagte zu meiner Mutter, guck mal, dass es Omi, die abgeholt wird. Ein paar Tage später war dann die Beerdigung. Wir waren zu siebt und meine Oma wollte eingeäschert werden und zusammen mit anderen ohne Namen beerdigt werden. Eine Frau führte uns in einen Keller und sagte, dass meine Oma noch im Sarg läge. Ich hoffte, dass dieser nicht mehr geöffnet war und zum Glück war er es auch nicht. Der kleine Saal sah aus wie der Anhörungssaal bei Harry Potter. Dunkle Bänke, im Halbkreis nach oben aufgereiht und unten stand der Sarg. Meine Schwester schaffte es sogar, eine kleine Rede zu halten. Dann wurde, wie Oma es sich gewünscht hatte, das Ave Maria gespielt und der Sarg weggefahren. Die CD mit dem Lied wurde wahrscheinlich schon tausende Male gespielt. Sie leierte leicht und hatte zwischendurch kleine Aussetzer, weshalb ich mich an der einen oder anderen Stelle darauf besinnen musste, nicht laut loszulachen, weil die ganze Situation so absurd war. An dieser Stelle komme ich kurz auf den Anfang der Geschichte zurück, denn meine Mutter erzählte mir, dass meine Oma eines Frühlingsmorgens zu ihr gesagt habe, dass sie von ihrem Tod geträumt habe und dass ihr Todestag im Traum genau der war, an dem es tatsächlich passiert ist. Sie wusste also, dass es passieren würde. Es wurde Dezember und meine Mutter dachte noch viel an meine Oma und betrauerte ihren Tod. Anfang Dezember hatte meine Oma meiner Mutter immer 50 Euro gegeben, damit sie für Weihnachten leckere Naschereien kaufen konnte, die man sich sonst nicht kaufen würde, aber zu Weihnachten gerne etwas Besonderes da haben möchte. Während sie an meine Oma dachte, blätterte sie durch ihre alten Notizbücher. Dabei entdeckte sie ein kleines Büchlein, in das meine Oma früher manchmal Geld zum Verwalten hineingesteckt hatte, und dort fand sie exakt 50 Euro. Damit kaufte meine Mama dann leckere Naschereien für Weihnachten. Zu dieser Zeit war meine Mutter sehr einsam. Meine Oma und sie hatten in der Vergangenheit sehr viel gemeinsam unternommen und im Fernsehen oft auf Shoppingsendern Schmuck und andere Sachen bestellt. Sie bestellten manchmal Sachen, die dem anderen gefallen könnten, trafen sich und berieten sich gegenseitig, ob sie es behalten oder lieber wieder zurückschicken sollten. Im Frühjahr habe ich es dann geschafft, meine Mutter mit einem Arbeitskollegen von mir zu verkuppeln. Er war auch einsam und so haben die beiden sich gefunden und machten und machen auch heute noch viel miteinander. Es wurde Juni und der erste Geburtstag meiner Mutter ohne meine Oma stand an. Meine Mutter entschied, mit ihrem Freund in die Schwimmhalle zu gehen, in der sie auch oft mit meiner Oma war, und nahm eine große Tasche, um alle Badesachen zusammenzupacken. Als sie zurück nach Hause kam, alle nassen Sachen wieder auspackte und die Tasche anhob, bemerkte sie, dass in ihr noch etwas Kleines drin sein musste. Sie schaute also noch einmal in die Tasche und sah ein kleines Fach mit Reißverschluss, öffnete es, und als sie sah, was sie sah, musste sie mit den Tränen kämpfen. Im Jahr zuvor hatte meine Oma ihr zum Geburtstag teure Silberohrringe mit einem Stein geschenkt und der dazu passende Ring befand sich in genau dieser Tasche. Die Schmuckstücke gehörten zusammen, das war offensichtlich, doch hatte keiner gewusst, wie der Ring in die Tasche gekommen war, geschweige denn, dass er überhaupt existierte. In genau diesem Moment flog eine Libelle in das Wohnzimmer und drehte dort einige Runden, bevor sie wieder durch das geöffnete Fenster verschwand. In diesem Augenblick spürte meine Mutter, dass Oma noch immer da ist und ab und zu nach ihr sieht. Dieses Gefühl blieb für eine ganze Zeit, bis zu einer bestimmten Nacht. Meine Mutter erzählte mir am nächsten Morgen Folgendes. Sie hatte geträumt, dass sie im Krankenhaus war. Meine Oma war auch dort und lief schnellen Schrittes eine Treppe hoch. So schnell, dass meine Mutter ihr kaum hinterherkam. Beim nächsten Absatz fehlten plötzlich Teile der Treppe und meine Oma stand auf der anderen Seite. Meine Mutter konnte nicht zu ihr, doch dann schaute meine Oma sie an und sagte, »Es ist okay. Ich bin froh, dass du mich so weit begleitet hast, doch jetzt muss ich alleine weitergehen.« Daraufhin wandte sich meine Oma von ihr ab und verschwand. Danach war der Traum vorbei. Meine Mutter wachte auf und wusste, dass die Seele meiner Oma nun gegangen war. In den Jahren darauf besuchte uns dennoch dreimal in Folge und genau zu ihrem Geburtstag eine Libelle. Einmal kam sie einen Tag zu spät, aber das lag vielleicht daran, dass es zu ihrem Geburtstag regnete und sie erst am nächsten Tag die Tür zum Garten wieder geöffnet hatte. Die Libellen könnten auch vom Nachbarn gekommen sein, da dieser einen Teich hat, aber eigentlich verirrt sich nie eine Libelle in die Wohnung. Zum Geburtstag meiner Oma lief meine Mutter dann an einem Spiegel vorbei, der meiner Oma gehörte, und sagte im Vorbeigehen, »Keine Angst, ich denk an dich.« Und genau in diesem Moment fiel eine kleine Echse, die an dem Spiegel hing, ab. Sie war mit einem Saugnapf am Spiegel befestigt gewesen und eigentlich hielt dieser auch. Einmal fiel gleich dreimal an einem Abend die heilige Maria um, ohne dass es einen Grund dafür gegeben hatte und sie eigentlich gut stand. Ich selbst durfte so etwas nie erleben, aber ich glaube auch, dass meine Oma wusste, dass ich von allen mit der Situation am besten zurechtkam. Meine Schwester hat teilweise immer noch mit dem Verlust meiner Oma zu kämpfen, genau wie meine Mutter, aber auch sie bekommt manchmal kleine Zeichen von meiner Oma. Ich bin traurig, dass meine kleine Tochter diese wunderbare Frau, so wie sie einst war, nie kennenlernen durfte und bin mir sicher, dass meine Oma sie geliebt hätte. Aber bestimmt schaut sie ab und zu nach uns. So, ich glaube, das reicht. Ich hoffe, die Geschichten gefallen euch und vielleicht könnt ihr die ein oder andere für eure Zuhörerfolgen gebrauchen. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Liebe Grüße, Maria.
Ein langer Einstieg für unsere heutige Folge.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Maria.
Genau. Ich finde es immer wieder spannend, wie oft wir von Tieren die Grüße von verstorbenen, geliebten Menschen vermitteln hören hier.
Besonders oft die bellenden Schmetterlinge und dergleichen, oder nicht?
Ich habe gerade verstanden, die bellenden Schmetterlinge.
Libellen ja, und Schmetterlinge.
Libellen, ich musste gerade kurz schalten. Libellen und Schmetterlinge, ja, also so Fliegegetier. Aber Eichhörnchen, glaube ich, hatten wir auch schon mal und so, ne?
Hasen auch.
Genau.
Ja.
Ich finde, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob die Libelle vom Teich des Nachbarn kam oder nicht. Mhm. lass uns doch einfach die Erklärung nehmen, dass es die Oma war. Ich finde das so schön und es ist irgendwie so beruhigend und auch deine Erklärung, Maria, dass du diese Dinge nicht erlebt hast, wie zum Beispiel vermisste Dinge wiederzufinden oder sowas und dass du es dir damit erklärst, dass deine Oma weiß, dass du mit all dem am besten klargekommen bist und so und dass du weißt, dass sie nach euch guckt. Ich finde, das ist eine sehr schöne Schlussfolgerung aus dem Ganzen.
Ja.
Was ich allerdings sagen muss, ist, dieser Mann mit Hut kriegt mich jedes Mal, ne?
Ja, das stimmt.
Also, es
auch
ist,
warum immer warum? Ein Mann mit Hut?
Ja, aber das ist so krass. Und wir haben wir das eigentlich jemals, haben wir das mal recherchiert?
Ja, aber du findest, nicht, findest es nicht. Es ist halt auch die Frage, was zuerst da war.
Die Henne oder das Ei.
Genau.
Die Popkultur.
Genau, mit den Geschichten über den Mann mit Hut. Oder tatsächlich diese Erscheinungen und dass man sich dann so viel darüber erzählt hat.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es immer irgendwie der Mann mit Hut ist. Gruselig genug auf jeden Fall. Und klassische Füße nicht aus der Bettdecke strecken Geschichte.
Ja, das macht
ne?
man ja sowieso nicht, oder?
Ich mache das immer.
Ja?
Ja, klar. Also ich habe immer ein Bein, also nicht über die Bettkante. Die Bettkante ist das Ding.
Ah, die Spöse.
Ja, nicht über die Bettkante. Ja, genau, nicht über die Bettkante.
Okay.
Aber aus der Bettdecke strecke ich auf jeden Fall meine Füße raus. Ich glaube, sonst könnte ich nicht gut schlafen. Also zumindest, wenn es warm ist, nicht.
Okay.
So. Aber ja.
Das stimmt. Also mein Bein liegt auch oft auf der Bettdecke.
Ja, genau.
Aber ich kann nicht nur einen Fuß rausstrecken.
Ach so.
Dann schon das, also okay, es macht gar keinen Sinn.
Es kommt drauf.
Nur ein Fuß finde ich, nur ein Fuß finde ich gruselig. Das ganze Bein ist okay.
Okay, cool.
Dann super spannend finde ich auch diese Kugelblitzerscheinung.
Ja, hatten wir noch nicht so oft.
Nee, aber gab es schon. Und dann weiß ich noch, ich hatte das lange für so ein Fake-Phänomen.
Ja.
Aber das scheint es tatsächlich zu geben.
Ja.
Und das scheint, also das funktioniert.
Sie schreibt ja auch, Maria schreibt ja auch, dass das irgendwie
physikalisch und die sind so selten. Und ich finde, das ist so krass. Also ohne Witz, ich wäre freudig aufgeregt, aber wird auch der Stift gehen, wenn ich so ein Ding auf einmal
auf
in meiner Wohnung
Fall.
Hätte. Weil ich auch tatsächlich gar nicht wüsste, ob davon eine Gefahr ausgeht. Ich meine, das ist Strom.
Ja, ja.
Ne?
Also, wenn wir eine physikalische Erklärung dafür haben.
Ja, man könnte sicherlich noch recherchieren, wie gefährlich Kugelblitze sind. Aber es ist ja nichts passiert und dann finde ich, ist es einfach
cool zu sehen.
Genau, du wirst einfach Zeuge von einem so seltenen naturwissenschaftlichen Phänomen.
Voll.
Ja. Und was ich abschließend auch noch super sinnbildlich und schön fand, war quasi dieser Moment, wo deine Mutter loslassen musste mit diesem Traum, mit der Treppe, die aber unterbrochen war.
Ja, genau.
Ja, mit der Verabschiedung.
Krasser Traum, finde ich auch.
Und dass es danach auch weniger solche Vorkommnisse gab, sei es darum, dass man halt, wie gesagt, psychisch, mental irgendwie wirklich ein Stück losgelassen hat und nicht mehr so auf solche Zeichen achtet oder vielleicht, weil es diese auch einfach wirklich nicht mehr gegeben hat. Aber das fand ich auch super schön.
Finde ich auch.
Ja.
Danke für diesen sehr warmen Einstieg.
Vielen Dank.
In die heutige Folge.
Stimmt, das war ein warmer Einstieg. Da ist mir was runtergefallen.
Wir machen weiter und die nächste Geschichte kommt von Melda. Hallo Denise, hallo Pia. Ich schicke euch meinen Beitrag für die Zuhörerfolge. Hoffentlich könnt ihr die Dateien öffnen. Liebe Grüße, Melda. Wir haben eine extra eine extra PDF-Datei bekommen und auch hier haben wir eine lange, lange Sache. Also Leute, schnallt euch warm an, wie wir immer so schön sagen. Liebe Denise, liebe Pia, erst einmal möchte ich mich bei euch für euren tollen Podcast bedanken. Ich bin schon seit längerer Zeit ein Hörerherzchen und befasse mich wahnsinnig gerne mit den verschiedensten Folgen, die ihr hochladet. Auch höre ich einige Folgen mehrfach und euer Podcast hat mir in schwierigen Phasen sehr geholfen. Da ich mich zurzeit im verlängerten Krankenstatus befinde und ich nun eurer letzten Zuhörerfolge lausche, Stand August 2024, danke Milda für diese zeitliche Einordnung, habe ich mich dazu entschlossen, meine Erlebnisse in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob meine Geschichten wirklich gruselig sind, jedoch handelt es sich um Situationen, die mich zum Nachdenken gebracht oder mich mit einem etwas beklemmenden Gefühl hinterlassen haben. 1. Ich war circa 4 oder 5 Jahre alt und wir besuchten Verwandte. Diese Verwandten lebten quasi im ersten Stock. Das heißt, dass wenn man den Flur betrat, man erst einen kurzen Treppenabschnitt hinauflaufen musste, um an die Wohnung zu gelangen. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag und ich spielte mit meiner Cousine, die ein Jahr älter ist als ich, in ihrem Kinderzimmer. Später saßen wir gemütlich im Wohnzimmer, als meine Cousine plötzlich schreiend aus dem Badezimmer gerannt kam.
Wir waren alle sehr verwirrt und ihr Vater fragte sie, was denn los sei. Meine Cousine erzählte aufgebracht, dass sie vor dem Badezimmerfenster ein Skelett gesehen hatte. Als ich das hörte, wurde mir etwas schlecht und ich bekam Angst. Die Erwachsenen versuchten, meine Cousine zu beruhigen und meinten, dass sich irgendjemand von der Nachbarschaft einen Streich erlaubt hätte. Nach einer Weile beruhigte sich die Lage und wir verbrachten gemeinsam den Abend, als ob nichts passiert wäre. Mein Vater stand dann von der Couch im Wohnzimmer auf und ging in das Zimmer meiner Cousine, da er nach einer Kassette suchte. Ich folgte meinem Vater aus Neugier ins Zimmer und beobachtete ihn, wie er sich zur Kassettenbox bückte und dort rumwühlte. Die besagte Box lag unter dem Zimmerfenster auf dem Boden. Ich schaute dann zum Fenster hinaus und sah es auch. Erst eine Skeletthand, dann den Arm und dann stand das ganze Skelett vor dem Fenster und wackelte vor meinen Augen. Ich fing an, lauthals zu schreien und rannte aus dem Zimmer direkt ins gegenüberliegende Wohnzimmer. Wieder war meine Familie besorgt und ich erzählte ihnen, was draußen vor dem Fenster stand. Mein Vater schaute nochmal nach, jedoch sah er niemanden. Dieses Ereignis hatte mich in meiner Kindheit sehr geprägt und ich erinnere mich immer noch sehr genau an diesen Abend. Seltsam ist aber, dass sich sonst niemand anderes daran erinnern kann. Als ich eine Teenagerin war und die gleichen Verwandten besuchte, fasste ich all meinen Mut zusammen und fragte meine Cousine, ob sie sich an diesen Abend erinnern konnte. Sie sah mich nur stirnrunzelnd an und schüttelte den Kopf. Auch meine ältere Schwester, die an dem Tag dabei war, erinnerte sich nicht mehr daran, genauso wenig wie meine Eltern. Und ich habe aufgegeben, andere Leute danach zu fragen. Auch wenn mir die Leute sagen, dass ich das bestimmt nur geträumt habe, bin ich der festen Überzeugung, dass es tatsächlich passiert ist. Nun frage ich mich, wer eigentlich auf die Idee kam, die Nachbarn mit einem Skelett zu erschrecken. War an dem Tag Halloween gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Auch bin ich mir nicht sicher, wie genau die Person das Skelett aufrecht gehalten haben soll, da es in diesem Wohnkomplex kein Erdgeschoss gab und die Fenster um einiges höher gebaut waren als bei anderen Gebäuden, die über eine klassische Erdgeschosswohnung verfügten. Wer oder was auch immer es war, vielen Dank. Seitdem brauche ich für jedes Zimmer einen extra Vorhang, da ich ja abends nie wissen kann, was passiert. Vielleicht taucht jede Sekunde eine Skeletthand vor meinem Fenster auf. Jesus. 2. In der 8. Klasse beschäftigte ich mich dank meiner damaligen Freundin das erste Mal mit Ouija-Boards. Meine Freundin hatte nämlich eins zu Hause und sie lud mich und eine andere Freundin zu sich ein, um es einmal gemeinsam auszuprobieren. Wir saßen also zu dritt auf dem Boden ihres Kinderzimmers und fingen damit an, das Unterbewusstsein unseres verstorbenen Musiklehrers zu befragen. Als sich das Gläschen in der Mitte bewegte, wurde mir klar, dass keine von uns den Gegenstand mit dem Finger schob und dass es von allein über das Brett rutschte. Die Befragungen ergaben keine aufschlussreichen Ergebnisse, sodass wir die Sitzung beendeten und uns dankend verabschiedeten. Leider war das der Beginn meiner kleinen Beschwörungssucht. Oft saß ich abends im Zimmer vor einem laminierten Blatt Papier, welches den gleichen Aufbau eines klassischen Ouija-Boards besaß. Dies hatte ich von meinen Freundinnen geschenkt bekommen. Ich hatte also einige Sessions mit dem Unterbewusstsein zahlreicher Bekannter und bat andere Existenzen um Rat. Zurückblickend finde ich das alles sehr besorgniserregend und teilweise auch übergriffig, wenn man an das alles glauben möchte. Die Wochen vergingen und meine Freundin und ich hatten zahlreiche Diskussionen, wem wir alles in unseren Sessions begegnet waren. Auch saß ich öfter gelangweilt im Unterricht oder vor meinen Hausaufgaben und befahl meinem Unterbewusstsein, den Text aufzuschreiben, der in meinem Kopf war. Das sah so aus, dass ich zwar den Stift hielt, ihn aber nicht aktiv bewegte. Der Stift bewegte sich quasi von selbst und mir erschien ein Text in krakeliger Schreibschrift und ich schreibe seit der 5. Klasse nur in Druckbuchstaben. Ich weiß, das klingt wirklich seltsam. Ich verstehe alle, die das gerade hören und mir nicht glauben, aber ich sage die Wahrheit. Ich kann mir selbst nicht erklären, wie das geht, und ich habe noch nie jemandem davon erzählt. Ich habe gerade eben Stift und Zettel geholt und es hat mit großer Anstrengung wieder geklappt. Zwar habe ich sofort damit aufgehört, weil es mich selbst gruselt, aber vielleicht gibt es dafür eine gute Erklärung. Also, wer eine Erklärung dafür hat, lässt es mich bitte sehr gerne wissen. In der 8. Klasse kaufte ich mir eine neue Digitaluhr, die in bunten Farben aufleuchtete, sobald der Wecker klingelte. Eines Nachts klingelte auf einmal der Wecker und ich wachte im Halbschlaf auf. Das war seltsam. Ich hatte doch gar keinen Wecker um diese Uhrzeit gestellt. Als ich mich umdrehte und den Wecker ausschalten wollte, sah ich einen schwarzen Umriss einer Person, die vor meinem Bett stand. Ich schrie auf und es dauerte ein wenig, bis ich bei klarem Verstand war. Ich rieb mir die Augen und die Gestalt war weg. Müde und erschöpft stellte ich den Wecker aus und legte mich wieder ins Bett. Nach einer Weile beschloss ich, mit dem ganzen Thema komplett abzuschließen. Ich merkte, dass meine Faszination nicht mehr gesund war und ich mich nicht mehr auf meinen normalen Alltag fokussieren konnte. Keine Sorge, mir geht es gut. Das ist alles schon knapp 15 Jahre her und ich habe seitdem auch nichts mehr mit Ouija-Boards am Hut. Mir ist auch nicht mehr diese schwarze Gestalt begegnet und ich hoffe, es bleibt so. Es verfolgen mich auch keine Geister und unsere Wohnung ist mit Gebeten, die an einer Wand hängen, vor bösen Geistern geschützt. Es gibt bestimmt einige, die nicht an Geister oder Ähnliches glauben und es gibt vielleicht auch hier eine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie Ouija-Boards funktionieren. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist dieses schwere und etwas kribbelige Gefühl in der linken Hand. Das ist das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich die Ouija-Boards benutzt oder mit dem Stift geschrieben habe. Es kann auch gut nur Einbildung sein, aber es kommt öfter vor, dass ich dieses Gefühl in der Hand habe, sobald es um Geister und andere Wesen geht. Und gerade kribbelt meine linke Hand sehr. 3. Triggerwarnung. Erwähnung von Kriegsverbrechen und Folter. Während meines Studiums hatte uns ein Austauschkurs einer befreundeten Hochschule aus Frankreich besucht. Eine Woche lang haben wir das Thema Rechtsextremismus in Europa behandelt und es bot sich gut an, gemeinsam die örtliche KZ-Gedenkstätte zu besuchen. Diesen Sommer lang beschäftigte ich mich lange mit dem Nationalsozialismus und vor allem mit der Weißen Rose. Eines grauen, kalten Herbsttages besuchte ich im gleichen Jahr wieder die KZ-Gedenkstätte, und zwar allein. Ich war relativ zu Beginn der Öffnungszeiten vor Ort und mit dem Audioguide ausgestattet, machte ich mich auf den Weg zur großen Anlage. Da ich schon im Sommer dort war, tat ich mich etwas leichter mit der Orientierung und beschloss, warum auch immer, zum Bunker auf der äußersten Seite des KZ-Lagers zu laufen. Auf dem Weg dahin spürte ich eine mir unbekannte Energie, die mich regelrecht zum Bunker zog. Dort angekommen, öffnete ich die quietschende Tür und betrat das Gebäude. Außer mir war sonst niemand da. Vor mir erstreckte sich ein langer, kaum beleuchteter Gang. Auf der linken und rechten Seite befanden sich zahlreiche Räume, die auf halber Höhe mit einem Gitter abgedeckt waren. Wie in Trance schlich ich über den Gang und hörte nichts weiter außer meine eigenen Schritte. Ich erhaschte einen kurzen Blick in einen der Räume und die kahlen, verdreckten Wände starrten mich an. Tief im Innern spürte ich, wie jemand zu mir sagte: »Schau mal, dort war ich.« Ich konnte nur erahnen, welch schreckliche Qual die Menschen hier erleben mussten, und es war, als ob ich das Gebäude weinen hörte. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort drin allein war. Es waren höchstwahrscheinlich ein paar Minuten, aber es fühlte sich für mich wie eine halbe Ewigkeit an. Plötzlich betrat eine Schulklasse den Bunker und ich erwachte aus meiner Trance. Ich beobachtete die große Anzahl der Schülerinnen und entschied mich dazu, weiterzuziehen. Auf dem Weg zurück hatte ich wieder das Gefühl, als ob mich etwas rausschubsen würde, nach dem Motto: Okay, jetzt ist es genug, du kannst gehen. Als ich den Bunker verließ, war ich nur verwirrt. Und bis heute weiß ich nicht, was diese Energie war, die mich zu diesem bestimmten Lager zog und mich wieder rausschickte. Laut Lageplan weiß ich heute, dass es sich hierbei um das Lagergefängnis des ehemaligen KZs handelte. Vielleicht wollte irgendeine verlorene Seele, dass ich mir genau dieses Gefängnis anschaute, um mit mir das Leid zu teilen. 4. Kommen wir zu meinem letzten Ereignis. Da mir die letzte Geschichte schwer im Magen liegt, hoffe ich, dass diese kleine Geschichte uns etwas aufheitern kann. Ich arbeitete letztes Jahr in einer Tagesstätte für Grundschüler mit Förderbedarf. Wir zogen von unserem Interimsgebäude in eine komplett neu erbaute Einrichtung um und ich freute mich sehr auf die modernen Räumlichkeiten. Wir zogen mitten im Hochsommer Stück für Stück um und waren damit beschäftigt, die ganzen Umzugskisten in die neue Einrichtung, die Gott sei Dank auf dem gleichen Gelände war, zu schleppen. Schon als ich die ersten Male die neue Einrichtung betrat, bekam ich das Gefühl nicht los, dass eine gewisse Energie keinen Gefallen an unserem Einzug hatte. An einem Nachmittag saß ich mit zwei Kolleginnen in der neuen Einrichtung gemeinsam am Tisch im großen Gruppenraum, der neben Tischen und Stühlen mit vielen Schränken und einer schönen Einbauküche ausgestattet war. Der Wasserhahn hatte im unteren Bereich einen Bewegungssensor, Somit konnte man die Hände davor halten und das Wasser floss für eine Weile, ohne dass man den Hebel betätigen musste. Ich stand vom Stuhl auf, weil ich etwas holen wollte, und plötzlich begann der Wasserhahn zu fließen. Ich stand aber viel zu weit weg davon und für einen Augenblick sagte niemand von uns etwas. Mir lief es eiskalt den Rücken runter und wir wunderten uns alle, warum auf einmal der Bewegungssensor aktiviert wurde. Ich ging zum Wasserhahn, ging wieder zurück zu meinem Platz und wiederholte den Vorgang, um zu sehen, wie empfindlich der Sensor war. Das Wasser floss aber nicht mehr aus der Ferne. Die Probleme mit dem Wasserhahn sollten nur weitergehen. Das Wasser floss einfach ohne ersichtlichen Grund. Vor allem, wenn ich allein in der Gruppe war, spürte ich wieder diese Energie. Manchmal war ich auch so genervt, dass ich in den Raum rief, dass er oder sie damit aufhören sollte. Das hat zwar nichts an der Situation geändert, aber so konnte ich zumindest meinem Ärger Luft machen. Die Hausmeister schauten sich den Wasserhahn an und meinten, dass alles in Ordnung sei. Es gehörte schon fast zu meinem Alltag, dass ich im Büro saß und am Laptop arbeitete, während auf einmal Wasser aus dem Hahn lief. Auch unsere Reinigungskraft meinte zu mir, dass dies etwas gruselig sei und dass es bei den benachbarten Gruppen nicht passieren würde. Eines Tages war es uns Erwachsenen zu blöd, sodass wir den Stecker vom Sensor aus der Steckdose zogen. Seitdem hatten wir keine Probleme mehr mit dem Wasserhahn und das Wasser floss auch nicht mehr wahllos vor sich hin. Am Anfang unseres Umzugs in die neue Einrichtung hatte mich diese Energie sehr beschäftigt. Ich fühlte mich unwohl, wenn ich abends allein im Büro saß und vor dem Heimweg alle Fenster und Türen schloss. Im Urlaub teilte ich meine Gedanken mit meiner Mutter und meiner Schwester. Meine Mutter wirkte gar nicht begeistert und sagte, dass ich bloß vorsichtig mit Geistern sein sollte. Meine Schwester hingegen wirkte lockerer und stellte die Vermutung auf, dass vielleicht ein Kindergeist kleine Streiche spielte. Unsere Einrichtung war von 2 Kinderheimen umgeben, also war das für mich durchaus denkbar. Schließlich stand die neue Einrichtung monatelang leer, da sie einige Sicherheitstests noch nicht bestanden hatte. Heute mag ich den Gedanken, dass sich ein junger Kindergeist in unsere Einrichtung schlich und sich ein paar Streiche erlaubte. Nach einiger Zeit spürte ich die Energie nicht mehr und ich betrat und verließ die Einrichtung ohne weitere Bedenken. Vielleicht ist der Kindergeist weitergezogen oder hat sich mit der neuen Situation angefreundet. So, das war es auch von mir. Es ist länger geworden als ursprünglich geplant. Ich hoffe, ich konnte alles verständlich erklären und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Erlebnisse mit euch zu teilen. Macht weiter so und bleibt gesund. Eure Melda.
Vielen Dank, liebe Melda, Dankeschön. Für deine Geschichten. Auch, was jetzt natürlich bei mir auch noch am schwersten und am nachhaltigsten im Magen liegt, ist natürlich diese KZ-Geschichte, weil ich mit diesem sehr andächtigen und fast außerweltlichen Gefühl, das einem überkommt, wenn man so eine Gedenkstätte betritt, sehr relaten kann.
Total. Ich habe auch sofort gedacht, das hört man auch oft und ich glaube, man kennt es selbst. Und je nachdem, wie durchlässig man ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Ort, also das ist auf jeden Fall ein Ort, also wenn ich einen Ort auserküren würde, der
heimgesucht ist.
Ja, und der prädestiniert ist, um mit Energien, die ruhelos sind, um einen damit zu konfrontieren, dann wäre es sicher so ein Gelände, ja.
Ja, also ich war da nur einmal, das war auch im Rahmen von einer Klassenfahrt, im Abi mit einem Geschichtskurs waren wir in Berlin, in einem ehemaligen Konzentrationslager und man muss sagen, wir waren da mit unserer Gruppe auf dieser letzten Klassenfahrt und es war die meiste Zeit über sehr
Hululu
ja, und Highlife so und alkoholreich, ja. Weil wir waren alle 18, ja. Wir konnten machen, was wir wollen und Schule war sowieso bald fertig, sag ich mal. Nur als wir dann wir hatten viele Museen besucht, ist halt so, ne, die, weiß
klar.
Nicht, auch politische Institutionen und alles. Da war die Stimmung immer sehr ausgelassen. Das war im KZ anders. Also da waren auf einmal alle ganz still. So,
auf jeden Fall. Und ich finde das auch, also ehrlicherweise finde ich halt, ne, man macht viele bekloppte Sachen, wenn man jung ist.
Mhm.
Wenn Menschen da nicht still sind, dann frage ich mich, wo sie still sind.
Ja, das stimmt.
Weil
es ist allein der Vibe. Ich finde, man spürt das.
Natürlich spürt man das. Und man weiß ja auch, was da geschehen ist irgendwie.
Ja.
Und Ich finde, wenn man sich zu sehr da rein denkt, also da, ich müsste immer weinen. Immer wenn ich irgendwelche Dokus darüber sehe, kann ich überhaupt nicht, also das, was Melda auch schreibt, dieses Leid, was da in diesen Mauern steckt. Diese Mauern haben so viel Leid gesehen, wie kaum andere Orte auf dieser Welt irgendwie. Und ich, also es ist unvorstellbar und kann sehr gut nachvollziehen, wieso das so die Geschichte ist, auf die du als erstes eingehst, weil ich die auch, es ist schon...
Ja,
schon sehr bewegend. Ist auch immer schwer, die richtigen Worte zu finden, finde ich dazu.
Ja, definitiv. Ja.
Interessant finde ich das mit dem Schreiben. Sowas hatten wir noch nie.
Stimmt,
das finde ich total interessant. Ich glaube...
Zwei verschiedene Bewusstseinszustände quasi, ne? Also,
oder halt auch tatsächlich vielleicht gar nicht so... Also vielleicht bewusst und unbewusst bewusst. Also weißt du, was ich meine?
So, nicht so richtig.
Naja, wenn man, man kann ja, also du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt, Melda, sehr viel. Und du hast es auch genossen und hast dich da sehr reingegeben in diese ganze Nummer. Und ich finde es halt spannend, was der Körper vielleicht einfach von alleine ausführt, wenn man sich sehr viel in den Gedanken und mit seinem Bewusstsein in solchen Feldern bewegt und auch also auch in solchen Feldern, wo man eben glaubt, Nachrichten aus dem Jenseits zu empfangen und so weiter und so fort. Ich finde es spannend, weil also ich weiß nicht, ob es dafür eine Erklärung gibt, aber das könnte eine sein, dass man sich sehr reingegeben hat und dass man dann, also dass der Körper quasi mitmacht.
Könnte mir fast vorstellen, dass das eine Form der Dissoziation ist.
Ja.
Ne? Die, ja, das ist ja genau. Dieser Schritt raus aus dem eigenen Selbst in die Vogelperspektive quasi zum Beispiel oder so.
Ja.
Ja, und dann müssen wir natürlich noch über diese Skeletterscheinung reden
wie
aus seiner Kindheit.
Ist das, bitte?
Alter, oh, ganz echt, das wäre als Kind mein Kryptonit gewesen,
absolut.
Weil ich ja aus Versehen, oder was heißt aus Versehen, schon sehr, also ich habe mich wieder ins Wohnzimmer gesneakt, als ich eigentlich schon längst im Bett sein sollte, habe mich hinter der Couch versteckt und mit Fernsehen geguckt noch. Und dann lief ja Mars Attacks und seitdem hatte ich ja tierische Angst vor Skeletten.
Vor Mars Attacks.
Für mich war das damals ein richtiger Horrorfilm. Ich hatte richtig Angst vor Skeletten danach. Deswegen, das wäre mein Kryptonit gewesen. Was geht denn da ab?
Also ich fand es gruselig. Was ich aber noch gruseliger fand, war der Plot-Twist, dass sich keiner mehr dran erinnern konnte.
Auch das
also
ist
jetzt,
weird.
Da ist aber tatsächlich ja so, was wir ja gelernt haben in einem anderen Zusammenhang, dazu werden wir an anderer Stelle nochmal kommen, ist, dass Erinnerungen sich verändern.
False memory.
Wir kommen dazu noch, Leute. Ihr werdet so im Januar wahrscheinlich davon hören. Ein
paar wissen auch schon, was Phase ist.
Genau, ihr wisst schon, was Phase ist.
If you know, you know.
Ja, genau. Es ist ja so, dass wir quasi, also du hast gesagt, diese Erinnerung ist für dich sehr prägnant. Das heißt, du hast sie oft in dein Gedächtnis zurückgerufen. Und wir reden da an anderer Stelle nochmal drüber. Es könnte sein, dass diese Erinnerung verfälscht ist, dass du dich da so oft dran erinnert hast.
Da muss man sich jetzt echt auf die Zunge beißen.
Total.
Wir werden diese Erklärung nachreichen an einem anderen
Und wir
Punkt.
Nehmen dann gerne auch nochmal Bezug, Melda, auf deine Geschichten. Aber an der Stelle... Ne? Es könnte sein, dass das die Erklärung dafür ist, dass sich da sonst niemand dran erinnert. Dass es eine ganz logische Erklärung dafür gibt, dass sich niemand an diese Geschichte erinnert.
Ja, genau. Das kann gut sein.
Spannend.
Vielen Dank, liebe Melda. Unser nächstes Hörerherzchen möchte anonym bleiben und das berücksichtigen wir natürlich.
Selbstverständlich.
So. Also, anonymes Hörerherzchen schreibt. Hallo ihr zwei. Ich höre euch nun seit gut 2 Jahren auf Empfehlung einer Freundin, die von eurer Betrachtung des Falls Michael Jackson völlig begeistert war. Nach und nach bin ich dann auch süchtig geworden und bin begeistert von eurer Entwicklung und eurem Fortschritt. Nun zu meinem Spooky-Bericht. Erst einmal zu mir. Ich habe den Eindruck, dass für mich der Schleier auf der anderen Seite immer dann sehr dünn ist, wenn ich psychisch angeschlagen bin. Ich sehe dann häufig Schatten im Augenwinkel, höre ab und zu meinen Namen geflüstert. Ich bin auf jedwede psychische Erkrankung untersucht worden, die diese Phänomene hervorrufen könnte, und es wurde nichts festgestellt. Ich kämpfe seit gut 6 Jahren gegen eine Agoraphobie mit Panikstörung, habe mehrere Therapien und stationäre Aufenthalte in Kliniken hinter mir. Ich war früher nicht von der ängstlichen Sorte, aber diverse Erlebnisse, die nichts mit Übernatürlichem, sondern mit noch lebenden Menschen zu tun haben, haben mich erst in eine Depression und dann in eine Angststörung geworfen. Seit meinem ersten Klinikaufenthalt verstehe ich nun retrospektiv viele Ereignisse, die ich in meinen Kinder- und Jugendtagen absolut nicht zuordnen konnte, wie auch die Geschichte, die ich euch dringend erzählen möchte. Das, was ich euch erzählen möchte, war das erste Ereignis in diese Richtung, das mich wirklich nachhaltig erschüttert hat. Ich hatte in meinen frühen Teenie-Tagen eine sehr gute Freundin, nennen wir sie Ruth. Wichtig für die Geschichte ist, dass sie eine der ersten war, die einen Camcorder mit seitlich ausklappbarem Bildschirm besessen hat. Ruth und ich waren schon immer der romantischen Seite von Hexen- und Vampirgeschichten zugetan, haben alles gelesen und geschaut, was uns mit Vampiren in die Finger kam. So war zum Beispiel Interview mit einem Vampir unser Lieblingsfilm, der bei uns rauf und runter lief. Dabei stand für uns die fantastische Vorstellung des ewigen Lebens im Vordergrund. Auch haben wir immer wieder kleinere Rituale abgehalten, haben viele Hexenbücher gelesen und wollten unbedingt einen Hauch Magie oder übernatürliche Macht in unser Leben bringen. Eines Abends, es muss 2003 oder 2004 gewesen sein, waren wir bei ihr und hatten uns ein Ouija-Brett zugelegt. Wir wollten endlich Antworten auf die Frage, was uns nach dem Tod erwartet. Wir waren zu diesem Zeitpunkt 13. Ruth hatte gerade das erste Mal in ihrem Leben Liebeskummer. Wir haben Räucherstäbchen angezündet und Kerzen haben das ansonsten völlig abgedunkelte Zimmer erleuchtet. Es war um Mitternacht. Wir haben probiert und versucht, aber haben keinerlei Antworten auf unsere Fragen erhalten. Das Glas in der Mitte des Bretts hat nicht mal gewackelt, geschweige denn sich bewegt. Ein wenig enttäuscht packten wir alles beiseite und wussten nun nichts weiter mit unserer Zeit anzufangen. Wir fühlten uns beide aber nicht mehr wirklich wohl in ihrem Zimmer, als wären wir nicht mehr allein oder würden beobachtet. Über ihrem Bett hing eine getrocknete Rose, die sie von ihrem ersten Schwarm geschenkt bekommen hatte. Wie aus dem Nichts fing die Rose an, sich um sich selbst zu drehen. Links rum, rechts rum, es hörte gar nicht mehr auf. Sie schnappte sich sofort ihren Camcorder und fing an zu filmen. In fast demselben Moment zog an ihrem hinteren Fenster ein Schatten vorbei, wie Nebel, blieb kurz stehen, als ob er ins Fenster spähen würde, und zog dann weiter. Wir waren nun völlig angefixt und wollten mit dem Camcorder raus auf den naheliegenden Friedhof. Zu Fuß mussten wir circa 10 Minuten gehen, bis wir da waren. Ich musste gerade sehr lachen, weil Pia so genickt hat nach dem Motto, so ja natürlich wolltet ihr das, weil ihr das so denkbar fern liegt wahrscheinlich. Angst verspürten wir zu diesem Zeitpunkt aber keine. Am Friedhof angekommen, merken wir, dass die schmiedeeisernen Tore verschlossen waren. Die Cam lief ununterbrochen. Wir kletterten also über den eisernen Zaun und gingen zu einer riesigen Trauerweide, die am rechten Ende des Friedhofs stand. Wir setzten uns darunter, filmten uns beim Reden und warteten, glaube ich, einfach darauf, dass etwas passiert. Aber es passierte nichts. Absolut nichts. Und wir zogen ziemlich enttäuscht von dann zurück zu ihr nach Hause. Wir schlichen uns wieder ins Haus ihrer Eltern und dann in ihr Zimmer. Da es nun gut 2 Uhr nachts war und wir ziemlich müde, kuschelten wir uns in ihr Bett und schauten uns unser Filmmaterial an. Von dem Moment an, als die Rose begann sich zu drehen, bis zur Ankunft an ihrem Zuhause, hatten wir beinahe ununterbrochen gefilmt. Die erste Stunde war ziemlich unspektakulär. Dann kam die Stelle, an der wir über den Zaun des Friedhofs kletterten. Ohne Vorwarnung und ohne, dass wir es vor Ort auch nur im Ansatz gehört hätten, heulte im Video ein Motor wie von einer alten Harley oder zumindest einem großen, schweren Motorrad auf. Das Geräusch war konstant im Film zu hören, und zwar so laut, dass von unseren Unterhaltungen rein gar nichts zu verstehen war. Als wir unter der Trauerweide saßen, war komplette Stille. Auf dem Rückweg, bis zu dem Moment, an dem wir den Zaun wieder überkletterten, war das Geräusch wieder unverändert zu hören. Es war kein Motorrad, nur kommt das Geräusch eines Motorrads dem am nächsten, was wir auf der Aufnahme zu hören bekamen. Wir waren so tief erschrocken, dass wir die ganze Nacht wach lagen und uns die entsprechenden Stellen immer und immer wieder anguckten, um zu hören, was das gewesen sein könnte. Bis heute ist das ein Erlebnis, das ich mir nicht erklären kann. Wir hatten im Nachhinein wahnsinnige Angst, aber dadurch, dass uns nichts passiert war und wir unversehrt den Friedhof überqueren konnten, glaube ich heute, dass dies einfach die Klänge von der anderen Seite waren. Weder positiv noch negativ. So hört es sich dort drüben für uns nun einmal an. Mir hat es die Gewissheit gegeben, dass nach dem Tod nicht Schluss ist. Und es tröstet mich über jedweden Verlust hinweg, denn ich denke, dass wir uns am Ende alle wiedersehen. Danke fürs Lesen und fürs Zuhören. Ich habe die Geschichte seit gut 20 Jahren niemandem mehr erzählt. Liebe Grüße.
Vielen, vielen Dank,
vielen Dank
für die Geschichte.
Ich liebe die Conclusion.
Ja, ich finde es auch so krass. Stell dir vor, wie so ein Gewimmel. Einfach das Gewimmel all der Menschen, die im Jenseits sind. Also
das klingt jetzt schon wieder, als wären wir da gefangen oder so.
Ja, nee, aber das ist also nicht hier wie Höllenschlund aufgestoßen oder so, ne? Nicht sowas. Ich finde die Schlussfolgerung auch richtig, richtig toll, sondern eher wie so ein. Also ich meine, es ist irgendwie auch ein bisschen weird, dass es sich anhört wie ein Motorrad.
Na, es könnte aber auch einfach, so hört es sich in unserer irdischen Welt halt an.
Ja.
Also wie ganz viele Störfrequenzen oder so.
Ja, genau. Ja, genau. Halt wie so ein Rauschen so irgendwie.
Das hat mir auch so ein bisschen Upside Down Stranger Things Vibes gegeben. Mhm. So ein Glimpse auf die andere Seite oder so. Und da musste ich auch wieder an die Geschichten von Alice Bruder denken. Und aber
ich muss kurz einhaken auch noch an der Stelle, wo du gerade eingehakt hast. Ich weiß nicht, ob man mich im Nachhinein wegen unserer Noise Gates und so noch kichern hört im Hintergrund. Aber Leute, Denise hat so recht. Ich saß hier und habe so mit dem Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, Digga, ihr habt jetzt Bock da rauszugehen auf dem Friedhof, nachdem der Schatten da vorbeigehuscht ist. Was ist denn los mit euch?
Ich hingegen konnte völlig relaten, weil ihr eigentlich so eins zu eins die gleiche Jugend erlebt habt wie ich. Irgendwie so das Romantische in so Hexenbräuchen sehen und so. Und das alles total zu romantisieren.
Es ist ja auch schön.
Und damit zu spielen und den Grusel zu suchen.
Aber wenn dann ein Schatten da vorbei, dann so,
da musst
okay,
du
los
recherchieren.
Ja, absolut, absolut. Ja, gut, dass ihr recherchiert habt und dass ihr dass das eine insgesamt sehr runde, schöne Geschichte war, die euch nichts gekostet hat.
Und mir jetzt die krasse Nostalgie-Vibes gegeben, weil ich solche Tage auch, wo wir dann glaubten, irgendwas gesehen zu haben und dann sind wir nachts nochmal oder im Dunkeln nochmal raus und dann haben wir ganz viele Abenteuer erlebt.
Ihr seid ja bekloppt, ehrlich, ey.
Ja, für manche ist das ja spaßig.
Ja, ne?
Was war das, Angstlust aus der letzten Folge?
Ja, also
ich glaube schon.
Ja.
Da hatten wir ja darüber gesprochen. Ich glaube, das ist die Angstlust, die für manche einfach
unterhaltsam ist. Ja, so Adrenalin-Junkie bisschen, ne? Irgendwie, vielleicht auch mit dem Hintergrundwissen, dass man weiß, dass einem jetzt nichts passiert. Gerade auch so rationale Menschen, die halt sagen, irgendwie so, da ist doch jetzt nichts. Also ich gehe jetzt mal gucken, weißt du so, dass die sich halt in diesem Grusel wälzen, weil sie sich sicher sind, dass auch keine Bedrohung davon ausgeht.
Ja. Wobei, dazu muss ich auch nochmal sagen, als es random in unserem letzten Hustle-Haus geknallt hat, aus dem Badezimmer, da bist du einfach gucken gegangen.
Ja, weil da muss ich auch nochmal an die Folge mit Alice und Jazz. Ich habe vorhin zu Denise gesagt, ich bin auf Stand, ich habe jetzt alles gehört, was ohne mich produziert wurde. Ich habe daran auch denken müssen letztens, als ich die Folge gehört habe, weil Alice und Jazz einen Punkt hatten, wo beide nicht darüber diskutiert haben, weil sie nicht darüber diskutieren wollten.
Ja.
Und weil sie eine rationale Entscheidung getroffen haben, darüber hinwegzugehen. Mhm. Das hatte ich an zwei Sachen bei uns im Camp. Wir hatten ja mehrere Sachen, die so waren. Wir hatten einmal den Siebenschläfer auf dem Dach, wo wir wissen, dass es wahrscheinlich einer war, weil es genau die Zeit war, wo es halt so random kratzte auf dem Dach.
Ja, das war irgendein Viech, glaube ich.
Genau. Ja. Und es war auch genau die Saison quasi, wo Siebenschläfer dann irgendwie in Dächern rumlungern. Und dann hatten wir diese Sache mit dem Knall, wo ich dann einfach aufgestanden bin, wo ich auch so dann so ganz aggro bin, wenn sowas passiert. Ich stehe dann auf und sage, ich gehe jetzt gucken.
Als wäre sie wütend.
Und dann wirklich, und Denise so, was war das? Und ich so, nichts. Ich zeig es dir. Ich gehe gucken. So, ne, irgendwie. Und da musste ich noch eben an diese eine Sache denken, wo wir hatten doch auch so eine Situation mit Hazel. Als wir Dings geguckt haben, die zwei, wie heißen die? Ich will immer Zack und Cody sagen, das ist aber falsch.
Sam und Kobe. Kobe.
Ja, genau, Sam und Kobe.
Ja,
so,
nicht
Zack
so.
Und Cody ist das,
das ist
diese
anderes.
Serie. Auf jeden Fall haben wir das geguckt und das ist ja eh gruselig, das sind diese zwei Geisterjäger-Dudes und wir waren in so einer Mood und dann waren wir alleine in diesem Haus und
Hazel hat auf einmal, genauso wie die Hera von Alice und Jess, sich hingesetzt und hat in den Flur geguckt.
Ja.
Über eine ganz lange Weile. Und wir haben es komplett ignoriert. Wir haben uns kurz einmal angeguckt und dann auch nicht mehr und haben es so richtig hart ignoriert.
Richtig.
Irgendwann setzte Hazel sich dann wieder auf deine Brust und guckte weiter in diese Richtung. Und wir haben beide auch gesagt, wir werden darüber nicht sprechen. Es war so, es hört schon gleich wieder auf.
Genau,
es
so nonverbal.
Es war so richtig so, nein, ja. Wir beschäftigen uns jetzt nicht damit.
Witzig fand ich aber auch, also musste ich auch einmal, es war unser allererstes Hasselhaus, glaube ich, wo wir beim Müll wegbringen vergessen hatten, die Tür abzuschließen. Und Pia, dann, also der ganze Tag über war alles in Ordnung, dann lagen wir nachts im Bett und Pia mitten in der Nacht so, was ist, wenn jemand reingekommen ist und sich
aber
hier im Haus versteckt
hält? Ich habe dich nicht mal geweckt,
sondern
genau. ich hab
wach gelegen. Du hast es einfach stillschweigend ertragen und bist auch nicht gucken gegangen und hast einfach bis zum nächsten Morgen da gelegen und dich gefragt, was
ich
wäre.
Ich habe auch geschlafen. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen, habe auch gut geschlafen, aber es war halt so, nein, das ist jetzt einfach nicht passiert, weißt du, so irgendwie.
Ja, am nächsten Tag haben wir auch nachgeguckt, es war auch niemand bei uns mit im Haus.
Nein, nee. Wäre auch dumm gewesen, wenn der in der Sauna gechillt hätte, während wir halt, also so, weißt du, wenn er uns was hätte tun wollen.
Naja, da war aber auch noch so ein anderer Raum, der komplett ungenutzt war.
Ja, aber wenn er da gechillt hätte, in dem Putzraum oder in der Sauna, ohne uns was zu tun, wenn er uns was hätte tun wollen, wir am nächsten Morgen nachgucken, wäre halt richtig dumm gewesen.
Ja, dann weißt du? Sitzt er da halt. Ne?
So dann, ne?
Naja. Freunde, es gibt endlich wieder News von Holy, und zwar weihnachtliche, denn es gibt ab jetzt die limitierten Weihnachtssorten bei Holy, so zum Beispiel Baked Apple Boar mit Bratapfelgeschmack oder den Holy Energy Xmas Flavor mit Pflaume-Zimt-Geschmack. Es würde mich echt wundern, wenn es zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch Menschen gibt, die noch nichts von Holy gehört haben, denn das ist einfach überall und das absolut zu Recht, will ich mal meinen. Aber ich sag's zur Sicherheit trotzdem nochmal. Holy ist ein Unternehmen aus Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Softdrink-Industrie mit gesünderen, zuckerfreien Alternativen ohne künstliche Aromen zu revolutionieren. Und das gelingt ihnen meines Erachtens auch auf ganz fantastische Art und Weise. Es gibt wirklich Geschmacksrichtungen noch und nöcher und ihr könnt zwischen Holy Energy, Holy Hydration und meinen persönlichen Favoriten, den Holy Eistees, wählen. Meine brandheiße Empfehlung ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit auf jeden Fall die Geschmacksrichtung Bratapfel, die ihr im Übrigen heiß und kalt genießen könnt. Und passend zu Weihnachten, zur Zeit des Schenkens, erhalten Neukunden beim Kauf eines Starter Set Deluxe einen gratis Thermoshaker im Wert von 34,99, der Getränke für mindestens 10 Stunden warm oder kalt hält. Und auch Bestandskunden können sich bei einem Einkaufswert von 40 Euro wieder verschiedene Goodies sichern. Und mit unserem Code STIMMEN5 gibt es wie immer für Neukunden 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Und Bestandskunden sparen mit unserem Code STIMMEN10 10% auf ihren nächsten Einkauf. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree.
So, die nächste Geschichte kommt von Annika. Und Annika schreibt Folgendes. Hallo ihr lieben Podcast-Herzchen, das finde ich auch süß. Zunächst ein paar Worte des Lobes. Ich liebe euren Podcast. Ich bin durch einen Kommentar auf Facebook in einer Horrorfilmgruppe auf euch aufmerksam geworden und höre seither gespannt zu.
What the fuck? Da schreibt man da, über uns, da schmeißt direkt wieder was auf.
Das ist sehr spannend. Okay, cool. Das ist sehr interessant. Da ich leider kein Ticket für eure Show bekommen habe, hoffe ich, dass ihr irgendwann noch einmal eine Tour in Erwägung zieht. Mein Erlebnis ist aus dem Jahr 2008, glaube ich. Ich war 18 oder 19 und mit ein paar Freunden und meinem Hund unterwegs. Bevor ich näher auf das Ereignis eingehe, noch ein paar Einzelheiten zur Situation und zu mir. Ich war damals schon ein rationaler Mensch und glaubte nicht an Geister oder das Übernatürliche, seltsame Phänomene oder dergleichen. Auch heute glaube ich nicht daran, leugne aber nicht, dass es Dinge gibt, die man eben nicht gleich erklären kann. Mein Hund, der damals dabei war, ein Pitbull-Mischling, war eine riesige Schissbuchse. Soll heißen, sie kam, wenn ihr etwas nicht geheuer war, immer an und schmiegte sich eng an mich oder an ein anderes Familienmitglied. Wenn sie jedoch Gefahr witterte, dann konnte sie gefühlt 4 Meter groß sein und bedrohlich knurren. Wir waren unzertrennlich. Nun zu dem Erlebnis. Wir, 3 Freunde, der Hund und ich, hatten eines Tages beschlossen, eine Hütte im Wald zu erkunden. Sie lag bzw. liegt in einem Waldstück in Hanglage, gegenüber des örtlichen Krankenhauses des Wohnortes meiner Eltern. Von der Hütte aus kann man das Krankenhaus sehen. Umgekehrt sieht man nichts. Ich weiß nicht, ob sie noch steht. Grundsätzlich hatte und habe ich in diesem Wald immer ein komisches Gefühl. Diese Hütte warf so einige Fragen auf. So hat sie ein richtiges Fundament und eine Art Abstellbereich unter dem Fußboden. Anscheinend wollte jemand, dass diese Hütte länger dort bestehen bleibt. Sonst hätte man ja auch einfach den Holzboden auf den Waldboden legen können. Innen stehen Elektro-Großgeräte wie ein Herd, eine Spülmaschine und ein Kühlschrank. Es gibt allerdings keinen Strom oder Wasserleitungen, die dorthin führen. Stromversorgung könnte man mit einem Generator bewerkstelligen. Aber Wasser für die Spülmaschine? Ansonsten gibt es keine Möbel. Um diese Hütte herum wurde anscheinend kurz vor unserem Besuch ein Holzzaun gezogen, der an einer bestimmten Stelle jedoch zerstört war. An dieser Stelle führte ein alter Trampelpfad vom Fuß des Hügels hoch zur Hütte. Bei genauerem Hinschauen existierte bereits ein alter, etwas verwitterter Zaun aus Beton und Stahl mit Stacheldraht. Dort, wo der Holzzaun kaputt war, befand sich das Eingangstor, das verrostet und von Laub und Waldboden bedeckt kaum zu sehen war. Alles nichts Gruseliges, aber dennoch irgendwie merkwürdig. Grundsätzlich hatte ich permanent das Gefühl, beobachtet zu werden. Als ich draußen die Zäune begutachtete, sah ich es. Jemand stand unten am Fuße des Hügels. Diese Person war komplett in Weiß gekleidet und schien geradeaus ins Nichts zu starren. Mein Hund fing an, unruhig zu werden und schmiegte sich an mein Bein. Die Person oder Gestalt legte den Kopf in den Nacken und wandte den Blick in unsere Richtung. Ich konnte kein Gesicht sehen. Da war einfach nichts. Der Hund begann zu knurren, also wich ich zurück. Einer meiner Freunde stand plötzlich neben uns und fragte, was los sei, weil der Hund knurre. Ich zeigte auf die Stelle, wo eben noch der Gesichtslose gestanden hatte. Nichts. Im Wald war es still. Ich sagte, da unten hat gerade jemand gestanden und war weiß angezogen und hat geglotzt, unterbrach mich mein Freund. Den habe ich hier im Wald auch schon mal gesehen. Weißt du, wer das ist? Fragte ich, bekam als Antwort aber nur ein Schulterzucken. Nach einiger Zeit wurde mein Hund zunehmend unruhiger, wich immer wieder zurück und auch das Knurren wurde intensiver und sie begann sich aufzuplustern. Auch das Gefühl, beobachtet zu werden, wurde intensiver. Auch glaubte ich, hier und da etwas Weißes vorbeihuschen zu sehen. Leute, können wir bitte gehen? Irgendwas fühlt sich hier komisch an und auch mein Hund scheint hier irgendwas nicht zu mögen. Ich möchte bitte jetzt gehen, rief ich. Ich wollte einfach nur raus aus dem Wald. Unter Protest brachen wir wieder auf und gingen zurück an den Waldrand. Kaum hatten wir den Wald verlassen, entspannte sich alles wieder. Das Gefühl des Beobachtetwerdens war plötzlich weg. Und auch der Hund sprang umher, als wäre nichts gewesen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich hatte einfach ein ungutes Gefühl bei der Gestalt und dem, was ich gefühlt hatte. Die Tatsache, dass auch der Hund reagiert hatte, machte das Ganze noch ein bisschen unheimlicher. Ich habe noch einige Zeit darüber nachgegrübelt und dann fiel mir auf, dass ich ein paar Jahre davor schon einmal eine starrende Gestalt in diesem Wald gesehen hatte. Auch sie war weiß gekleidet und stand einfach zwischen den Bäumen. Natürlich gibt es eine Menge Erklärungen, wo diese Personen hergekommen sein könnten. Zum Beispiel aus dem Krankenhaus oder aus einem Pflegeheim, das auf der anderen Seite des Hügels am Waldrand lag. Aber merkwürdig und ein bisschen unheimlich bleibt es trotzdem. Das war mein Erlebnis. Auch wenn mein Hund schon lange nicht mehr lebt, so kommt es mir immer vor, dass sie mich trotzdem begleitet und in schweren Zeiten auf mich aufpasst. Im Haus meiner Eltern ist dieses Gefühl am stärksten. Und manchmal kommt es mir vor, als ob ich ihre Tapser im Obergeschoss auf dem Parkett hören kann. Vielen Dank für euer offenes Ohr. Ich bin gespannt, ob und wann meine Geschichte von euch vorgetragen wird. Viele Grüße, euer Hörerherzchen Annika.
Liebe Annika, vielen, vielen Dank für diese extrem gruselige Einsendung.
Auch wirklich richtig ekelhaft.
Ja. Gesichtslosen.
Nein,
sind
nein, wollen wir
fies.
Nicht. Nein, nein. Slendy, is it you? Es ist wirklich gemein. Es ist wirklich gemein. Ich hoffe einfach, dass es dafür wirklich eine, obwohl man weiß ja auch immer nicht, ob man hofft, dass es dafür eine natürliche Erklärung gibt,
ich
dass da ein Mensch
auch,
stand und so. Das ist auch so creepy.
Auch das, also auch wenn da aus irgendeiner Klinik oder so irgendjemand weggelaufen ist, auch das hat irgendwie einen Vibe.
Und die Sache ist halt die, weißt du, wenn du so ein Pflegeheim da irgendwo hast, Demenzkranke sind ja öfter mal unterwegs.
Aber die haben Gesichter.
Ja, aber ich sag mal so, das stand ja weit weg. Die Person stand ja weit weg.
Ja.
Und manchmal ist es ja auch so, wenn es so ein bisschen dämmerig ist und so, ne, oder was auch immer, und man sieht halt einfach nicht.
Das kann
gut.
man sich noch einreden, um sich zu beruhigen.
Oder du hast eine sehr alte Person, die sind oft sehr blass und, weißt du, so haben nicht so viel Gesichtsstruktur von weitem, sag ich mal.
Mhm.
Aber ich muss gerade daran denken, wenn das nicht so crazy wäre und nicht so traurig, irgendwie wäre es irgendwie lustig zum Thema Demenzkranke und abhauen. Habe ich mal erzählt, dass meine Oma jetzt einen Tracker in ihrem Rollator hat?
Mm-mm.
Ja, meine Oma hat jetzt einen GPS-Tracker in ihrem Rollator.
Weil sie wegläuft?
Weil sie weggelaufen ist.
Oh.
Und weil sie die dann irgendwie im Sommer nach 3 Kilometern oder so, also die sind dann echt rumgefahren. Und so eine, genau.
Ich muss auch an eine Geschichte denken.
Also es ist halt wirklich, also wenn das nicht so kacke wäre mit dieser Demenz-Scheiße, dann wäre das wirklich witzig. Also allein die Tatsache, dass jetzt da ein Tracker unter dem Rollator sitzt von meiner Oma pappt, weil die halt gerne mal durch die Gegend rennt.
Demenz ist eine miese Krankheit.
Ist die mieseste Scheiße,
absolut,
ja.
Aber ich muss, also als meine Oma noch fitter war und noch Auto gefahren ist und so, wir haben hier halt auch so eine Einrichtung und die ist halt vorbeigefahren, dann stand da ein älterer Herr, der halt so einen Anhalter-Daumen rausgehalten hat und meine Oma dachte sich, ja, mein Gott, nimmst du den mit, ne? Und er so, alles klar, fährt den dahin. Und später kam irgendwie raus, dass der einfach dement war und da abgehauen ist und meine Oma diesen alten Herrn da quasi entführt hat.
Oh nein.
Irgendwo in der Pampa wieder ausgesetzt hat.
Ja, schön.
Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Gleichzeitig hat mich diese Geschichte irgendwie, hat mich auch so ein bisschen an meine allerliebste Geschichte aus dem Buch Die Spinne in der Yucca-Palme erinnert, die mir immer noch die, also das ist... Ich glaube, das ist meine All-Time-Mega-Favorite-Gruselgeschichte, die mir einfach die größte Gänsehaut beschert. Und irgendwann würde ich die hier auch gerne nochmal teilen, aber da muss man natürlich erst um Erlaubnis fragen. So, vielleicht passiert das irgendwann nochmal.
Du musst mir gleich mal sagen, welche Geschichte das ist.
Ich kann sie gleich erzählen.
Ja.
Ich kann sie gut erinnern.
Okay, cool. Aber das machen wir nicht im Podcast, ne? Da müssen sich alle gedulden.
Ja, ich darf ja jetzt gar nicht.
Nein.
Gut, ich könnte vielleicht den Inhalt wiedergeben. Ja. Aber ich fände es schöner, wenn wir wirklich um Erlaubnis fragen und die vielleicht irgendwann teilen können.
Okay. Das wäre schön, eine Grusel-Klassik-Folge mit den Sachen, mit den Geschichten aus dem Buch.
Richtig, weil ich habe das Buch damals sehr geliebt.
Na klar, es ist ja auch wirklich so diese ganzen,
diese ganzen Horror-OGs.
Ja, absolut. Ja.
Deswegen, das wäre grandios. Wir müssen fragen, unbedingt.
Ja.
Mal gucken, wo die Rechte da gerade liegen, ich glaube beim Verlag. Naja, vielen Dank jedenfalls, Annika, für diese Gänsehaut. Die nächste Geschichte kommt wieder von einem Hörerherzchen, das anonym bleiben möchte. Hallo ihr Lieben. Ich habe mich endlich getraut, euch zu schreiben. Vorab, es ist super lang geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner Geschichte, würde aber gerne anonym bleiben. Das haben wir ja bereits berücksichtigt. Bei Rückfragen könnt ihr euch aber gerne melden. Und die Geschichte... die das anonyme Hörerherzchen angehängt hat, trägt den Überbegriff feinfühlig. Hallo liebe Pia, hallo liebe Denise. Erstmal vorab, ich liebe euren Podcast. Ich habe ihn erst vor kurzem entdeckt und bin begeistert. Ich grusel mich gerne, daher gefallen mir vor allem die Creep-Me-Out-Folgen sehr. Beim Sport kann ich mit euren Stimmen im Kopf ziemlich gut abschalten und vergesse total die Zeit. Also macht weiter so. Meine Geschichte ist ziemlich lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas für die Zuhörerfolgen sein könnte. Ich würde mich freuen, wenn es meine Geschichte in eine Folge schaffen würde. Ich weiß nicht genau, ob ich an Paranormales glaube oder nicht, aber ich denke schon, dass es mehr gibt, als wir sehen können. Ich fange mal von vorne an. Ich hatte schon immer schlimme Albträume. Das hat schon als kleines Kind begonnen. So im Alter zwischen 4 und 6 Jahren, also vor der Grundschule, hatte ich fast jede Nacht schlimme Albträume. Erst als ich in die Schule kam, hörte es schlagartig auf. Ich habe letztens eine eurer älteren Folgen gehört und mich an meine Erfahrungen erinnert. Ich habe lange überlegt und mich dann doch entschieden, es aufzuschreiben. Ich teilte mir mein Kinderzimmer mit meiner jüngeren Schwester. Diese hat von alledem, was passierte, nichts mitbekommen, obwohl sie mit mir in einem Zimmer schlief. Ich fühlte mich immer beobachtet und konnte nicht, beziehungsweise nur sehr schwer, alleine einschlafen. Entweder meine Mutter oder mein Vater mussten immer an meinem Bett stehen und warten, bis ich eingeschlafen war. Wenn ich aufwachte und meine Eltern nicht mehr in meinem Bett saßen, fühlte ich mich beobachtet und hatte das Gefühl, dass außer meiner Schwester und mir noch jemand im Zimmer war. Das Zimmer war länglich und am hinteren Ende stand unser Kleiderschrank. Davor sah ich fast jede Nacht einen Mann stehen. Ein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Er kam nie näher und starrte mich mit seinen nicht vorhandenen Augen an. Immer wenn meine Eltern ins Zimmer kamen, war er weg. Aber immer, wenn ich die Augen schloss, spürte ich seine Blicke, die mich durchbohrten. Es war richtig unheimlich. Ich habe mich oft in den Schlaf geweint und die Beine bis unter mein Kinn gezogen, damit mich niemand an den Füßen berühren konnte, und einfach auf den Schlaf gewartet. In einer Nacht trug er den Pullover meines Vaters. Mein Vater kann es aber nicht gewesen sein, weil dieser kurz zuvor den Raum verlassen hat. Ein anderes Ausschlusskriterium war, dass mein Vater, wer hätte es gedacht, ein Gesicht hat, der gruselige Mann jedoch nicht. Ich bekomme heute noch Angst, wenn ich daran zurückdenke. In einer Nacht war es dann kein Mann mehr, sondern ein Skelett mit Frack und Hut. Ich schwöre bei Gott, ich habe diese Geschichten vorher nicht rausgesucht und nicht sortiert nach irgendwas. Das ist creepy. Okay. Sie schreibt jetzt auch in Klammern, der Mann mit Hut, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 5 Jahre alt und kannte noch keine Horrorfilme. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich das gesehen habe. Meine Eltern nahmen mich ernst, konnten aber auch nicht wirklich etwas dagegen machen, weil nur ich das alles gesehen habe. Rückblickend betrachtet waren es damals sicherlich Schlafparalysen. Warum es aber aufhörte, als ich in die Schule kam, weiß ich nicht. Einmal habe ich im Flur meiner Urgroßmutter eine männliche Gestalt gesehen, als ich das Licht angemacht habe. Das Licht hat immer erst einmal aufgeflackert, bevor es komplett anging. In dem Moment, in dem es flackerte, habe ich ganz hinten einen Mann stehen sehen. Seitdem habe ich in der Wohnung immer ein komisches Gefühl. Lange Zeit hatte ich dann keine seltsamen Sichtungen oder Träume mehr. Das fing erst wieder in meinen späten Teenagerjahren, also mit 17 oder 18 Jahren an. Ich hatte sehr reale Träume und spürte Dinge, die ich im Traum berührt hatte, auch noch nach dem Aufwachen. Es gab auch durchaus positive Erfahrungen. Als ich so circa 17 war, wachte ich eines Nachts auf. Ich wusste, dass ich nicht alleine war, aber dass wer auch immer gerade bei mir war, gut war und mich beschützte. Ich schlief einfach wieder ein und fühlte mich total sicher. Mit Anfang 20 hatte ich meine erste bewusste Schlafparalyse, weil ich mittlerweile glaube, dass es in meinem Kindesalter auch Schlafparalysen waren. Diese Schlafparalyse war creepy as fuck. Ich öffnete die Augen und sah eine dunkle Gestalt über mir am Bett stehen. Ich konnte mich nicht bewegen und hatte Todesangst. Ein anderes Mal lag ich auf der Seite, wurde in die Matratze gedrückt und konnte nicht atmen. Ich tat so, als würde ich weiter schlafen und wachte dann irgendwann auf. Das ist aber noch gar nichts gegen die Albträume, die ich manchmal habe. Diese habe ich phasenweise. Generell kann ich mich an meine Träume immer erinnern. Auch luzid träumen ist mir schon oft gelungen. Das waren in der Regel positive Erfahrungen für mich. Ich erlebe es aber auch oft, dass ich mich im Traum nicht wehren kann oder nicht um Hilfe rufen kann. In diesen Fällen merke ich oft, dass ich träume. Es ist total unangenehm, aber ich kann nichts dagegen tun. Beispielsweise kann ich keine Nummern wählen oder wähle ständig die falschen Zahlen. Ich schaffe es einfach nicht, zum Beispiel die 112 oder die 110 zu wählen, obwohl ich so dringend Hilfe brauche. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit ist schrecklich, ist ja aber ganz klassisch für die Angst vor Kontrollverlust. Ich habe schon oft von Toten geträumt oder in meinen Träumen Leichen gefunden. In einem Traum habe ich im Vorgarten meiner Tante unter einer Regentonne mehrere Leichen, unter anderem eine Kinderleiche, gefunden und ausgegraben. What the fuck? Mit dem Geist des Kindes habe ich mich dann unterhalten. Das What the fuck kam von ihr, nicht von mir. Ich spüre sehr oft Trauminhalte, nachdem ich aufgewacht bin. In einem Traum habe ich ein Baby gehalten und es vor irgendetwas beschützt. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist, nur dass es sehr, sehr schlimm war. Ich wachte auf und spürte das Kind an meinem Arm, als hätte ich es bis eben noch wirklich festgehalten. So etwas ist meiner Mutter auch schon passiert. Sie umarmte im Traum ihren bereits verstorbenen Großvater, wachte dann auf und spürte ihn noch. Sie beschrieb es als eine sehr positive, aber auch ein bisschen unheimliche Erfahrung. Jetzt wird es noch gruseliger. Eine Bekannte von mir meinte, ich sei feinfühlig und könne Dinge spüren, die man nicht sehen kann. Ich bin mir unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich weiß nur, dass ich es so erlebt habe und auch ziemlich regelmäßig in den Albtraumphasen erlebe. Wenn ich aufwache, sehe ich Gestalten in meinem Zimmer, die nicht da sein können. Nachdem ich mehrfach blinzle, sind diese dann weg. Mein Freund sieht das alles nicht. Ich kann mich an zwei sehr unheimliche Vorfälle gut erinnern. Ich habe aber noch viel mehr solcher Erfahrungen gemacht. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ich kann mich in diesen Situationen bewegen. Das kann ich in Schlafparalysen nicht. Eines Nachts wurde ich von einem Geräusch wach. Es hörte sich an wie das Tippeln von Kinderfüßen. Spoiler, ich habe keine Kinder. Als ich die Augen öffnete, stand ein Kind vor meinem Bett, circa 6 Jahre alt. Es weinte und schaute mich an. Ich war total erschrocken. Mein erster Impuls war, das Kind zu trösten. Ich wollte es in den Arm nehmen und beschützen. Da drehte es sich um und starrte auf meinen Fernseher, der auf der Kommode stand, aber aus war und verblasste. Ich war total verwirrt und weckte meinen Freund. Das Kind war aber weg. Ich war mir aber so sicher, dass es da war. In einer anderen Nacht wachte ich auf und sah eine große Gestalt von der Decke hängen. Es sah aus, als hätte sich jemand direkt in unserem Schlafzimmer erhängt. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber es sah so aus, als würden die Füße der Gestalt den Boden nicht berühren. Es war ein Mann, da bin ich mir ziemlich sicher, mit breiten Schultern, mindestens 1,90 Meter groß. Sein Gesicht war von mir weggedreht. Ich erschreckte mich auch hier schrecklich, konnte mich aber bewegen, als ich die Gestalt sah. Auch in dieser Situation verschwand die Gestalt so schnell, wie sie aufgetaucht ist. Das Haus, in dem wir wohnen, ist ein altes Bauernhaus. Es ist also ziemlich realistisch, dass dort schon jemand gestorben ist. In unserem Schlafzimmer ist auch ein Balken, der mittlerweile verkleidet ist. Die Gestalt hing aber nicht auf der Höhe dieses Balkens, sondern weiter links. Bei dieser Erfahrung muss ich immer an Spuk in Bly Manor denken, und das macht es irgendwie nicht besser. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich in unserer Wohnung nicht unwohl fühle. Danach habe ich aber noch eine Erfahrung gemacht, und das ist auch gar nicht mal so lange her. Ich habe gerade eine Maschine Wäsche angestellt und drehte mich wieder um, um aus dem Wäscheraum zu gehen, als es sich so anfühlte, als würde ich mit einer dunklen Schattengestalt zusammenstoßen. Ich bin richtig zusammengezuckt, habe aber dann niemanden mehr gesehen. Ich war kurz total verwirrt, hatte aber kein schlimmes Gefühl. Ich bewerte die Situation oft nach dem Gefühl, was ich habe. Das klingt komisch, aber hilft mir, die Situation einzuordnen. Ach, und da gibt es noch eine super gruselige Erfahrung, die ich mal beim Babysitten gemacht habe. Ich habe aus dem Babyphone eine Frauenstimme beruhigende Worte flüstern hören. Fun Fact: In dem Zimmer war nur das Kind, auf das ich aufgepasst habe. Das kann natürlich einfach nur eine Rückkopplung mit einem anderen Babyphone aus der Nachbarschaft gewesen sein, war in dem Moment aber trotzdem ziemlich unheimlich. Ich weiß nicht, ob ich feinfühlig bin, so wie meine Bekannte sagte, oder ob es einfach schlechte Träume oder Einbildungen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, etwas zu spüren oder sehe im Augenwinkel Schatten. Wenn das der Fall ist, spüre ich auch, ob das, was ich spüre, gut oder böse ist. Ich war nie eine Person, die Rituale oder sonstiges Übernatürliches ausprobiert hat. Irgendwie habe ich Respekt davor. Vielleicht rede ich mir auch ein, nicht daran zu glauben, weil ich spüre, dass etwas dran ist. Ich bin auch eigentlich ein sehr rationaler Mensch. Diese Erfahrungen bringen meine Einstellung jedoch manchmal ins Wanken. Naja, das waren auf jeden Fall meine Erlebnisse. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu und hoffe, dass ihr euch ein bisschen mit mir gegruselt habt. Ganz liebe Grüße und vielen Dank fürs Zuhören.
Junge.
Oh mein Gott, es war so viel.
Ja, ja, und es war super gruselig. Es war alles super, davon. Alles davon. Ja. Und ganz ehrlich, klar, das mit dem Babyphone kann sein, aber ja, das will ich trotzdem nicht. Ich will das einfach nicht. Richtig. Ich will einfach nicht was anderes außer Babygequake hören, wenn ich ein Babyphone anmache von der anderen Seite. Ich will es einfach nicht.
Ja.
So.
Ja, das ist wie mit den gesichterlosen Menschen im Wald. Es kann einfach eine weggelaufene Person sein, aber man will es nicht. Genau wie den Bohrer auf der Aufnahme.
Genau wie den Bohrer auf der Aufnahme. Geil. So, und dann war natürlich noch die Sache mit dem Skelett, wo du schon eingehakt hattest. So. Das ist manchmal komisch, das oder? Aber ich meine, das kann natürlich selektive Wahrnehmung sein.
Aber hatten wir jemals Skelettgeschichten? Nee,
das glaube ich nämlich auch.
Nein.
Da bin ich mir nämlich auch sicher, ja, dass wir keine Skelettgeschichten hatten. Und vor allem nicht zwei Geschichten, wo sich quasi auch die Mann-mit-Hut-Sache oder zwei Menschen, wo sich die Mann-mit-Hut-Sache irgendwie dann noch überschnitten hat. Und also ich meine, also wenn du etwas weiter denkst, dann kann die Vorstellung von einem Skelett mit Hut und Krawatte irgendwie auch witzig sein.
Auch, aber auch gruselig.
Aber auch nicht so geil. Also irgendwie, ne, so. Und ich finde es halt krass, so die Unterscheidung zwischen Schlafparalyse und diesen paranormalen Erscheinungen oder wie dem auch sei. Mhm. Einfach natürlich anhand von, kann ich mich bewegen, kann ich mich nicht bewegen? Wie hat sich das angefühlt, ne? Mhm. Insofern vertraue ich da auf dich, dass du das
einordnen kannst.
Genau, es ist ja dein Gefühl und du sagst ja auch, du unterscheidest nach Gefühl, ne? Mhm. Ob dir was böse oder wohlgesonnen ist oder wie auch immer.
Ja, das finde ich auch, das macht ja so einen großen Unterschied. Das Gefühl, was man in den jeweiligen Situationen hat. So Situationen, die unfassbar gruselig klingen, können überhaupt nicht gruselig sein, weil du dich sicher fühlst. Oder eben Situationen, genau, die total profan klingen, können was super Gruseliges bekommen.
Absolut, absolut. Einfach. Oder du heißt Pia, du findest einfach alles scheiß gruselig, egal ob es okay ist oder nicht, ja, vom Gefühl her.
Auch diese, also die Dinge, die du da siehst, also erstmal auch die Träume. Träume, finde ich, können auch so unfassbar gruselig sein, vor allem wenn sie sich so real anfühlen.
Und dass du das Gefühl noch mitnimmst.
Ja, ne? Ja, ja. Und auch diese Kontrollverlust-Sache kann ich total verstehen, dass du im Traum Leichen ausbuddelst. Ich finde das auch immer, es ist so komisch, wenn du im Traum, ich habe auch mal einen Traum gehabt, wo ich im Traum was gemacht habe, was ich im echten Leben nie tun würde. Und das ist so ganz, ein ganz komisches Gefühl. Es fühlt sich nach einer Grenzüberschreitung an.
Na klar, ist es ja auch. Ja, aber ist ja auch deine eigene Grenze.
Ja, aber die dann von dir selbst ja, auch noch überschritten wird. So. Und das finde ich auch, hat immer ein ganz mieses Geschmäckle. Und ja, der Gehängte auch.
Muss man nichts zu sagen.
Muss man nichts zu sagen.
Fies, ganz ja, fies.
Also es war wirklich ein Potpourri an kleineren Erlebnissen, an Dingen, die du gesehen hast. Und jedes einzelne hat mich hart aus der Hose gekriegt.
Auf jeden Fall.
Und ich hoffe, dass du früher oder später davor verschont bleibst.
Ja.
Weil ich stelle es mir sehr anstrengend vor.
Ja. Wobei ich finde ja, dein Umgang damit ist recht
abgeklärt
und ja, rational.
Das willst du
sagst
machen.
So, ne, ich fühle halt, ja, ich fühle mich halt entweder so oder ich fühle mich so und kann das dann einordnen für mich. Und
ja,
genau, was willst du auch machen? Du
was
kannst ja nicht anders
machen,
damit umgehen. Ne?
So ist das.
So.
Vielen Dank für die Einsendung. Wirklich
genau,
spannend.
Danke, danke. Und wir kommen zu unserer letzten Einsendung für heute. Und die kommt noch einmal von einem anonymen Hörerherzchen. Wir haben heute auch ein paar, ne? Hallo ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und dachte, vielleicht kann ich mit meiner Story etwas dazu beitragen. Liebe Grüße. Zu meinem Erlebnis. Mein Erlebnis fand im Alter von 4 bis 5 Jahren statt und ist mir bis heute stark in Erinnerung geblieben. Eines Abends durfte ich ausnahmsweise etwas länger aufbleiben, da ein neuer Kinderfilm im Fernsehen lief, den meine Mutter für mich rausgesucht hatte. FSK 0 und familienfreundlich, jedoch nicht für mich. Als Jugendliche habe ich Horrorfilme sehr gerne geschaut und auch jetzt schaue ich sie noch ab und zu. Gegruselt habe ich mich eigentlich nie, doch dieser Film war für mich viele Jahre lang der gruseligste Film, den ich je gesehen hatte, vor allem aufgrund des Ereignisses, was daraufhin folgte. An vieles von dem Film kann ich mich nicht mehr erinnern, aber grundsätzlich ging es darum, dass ein Zauberer sich während einer seiner Shows in einen Kugelschreiber gesperrt hatte. Zwei Kinder haben den Stift inklusive Zauberer nach 50 Jahren gefunden und den Zauberer befreit aus seinem Gefängnis. Da dieser kein Zuhause mehr hatte und die Kinder ihn mochten, haben sie ihn bei sich wohnen lassen, natürlich ohne das Wissen ihrer Eltern. Um ihren neu gewonnenen Freund vor ihren Eltern zu verheimlichen, wurde dieser des Öfteren in Schränken oder anderen Räumen versteckt. Den Eltern sind natürlich einige Dinge im Haus aufgefallen, die auf die Anwesenheit ihres neuen Gastes zurückzuführen waren, wie zum Beispiel der Geruch. Da der Zauberer mehr als 50 Jahre in einem Kugelschreiber gefangen war, hatte dieser nach seiner Befreiung einen starken Verwesungsgeruch an sich. An sehr viel mehr kann ich mich nicht erinnern, da es fast 20 Jahre her ist, dass ich diesen Film gesehen habe. Die weitere Handlung des Films ist allerdings auch nicht weiter relevant. Auch wenn der Zauberer ein Freund der Kinder war, hat er mich total gegruselt. Ich war immer ein sehr rationales Kind und habe nie an Monster oder Ähnliches geglaubt. Auch im Dunkeln hatte ich nie Angst. Im Gegenteil, ich liebe die Dunkelheit auch heute noch. Doch die Tatsache, dass dieser Mann sich in Schränken anderer Leute versteckt hat, hat irgendetwas in mir ausgelöst.
Nach dem Film wurde ich ins Bett geschickt. Von meinem Hochbett aus hatte ich den perfekten Blick auf meinen Kleiderschrank. Wie magisch davon angezogen, konnte ich einfach nicht aufhören, eine meiner Schranktüren anzustarren. Ich hatte einfach das unfassbar starke Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Ob da wohl jemand in meinem Schrank war? Die Möglichkeit zog ich in Betracht und dass ich vorm ins Bett gehen nicht nachgeschaut hatte, störte mich enorm. An Schlaf war nicht zu denken. Aufzustehen und in meinem Schrank nachzusehen war jedoch auch keine Option. Ich wusste, dass es irrational war, doch dieses ungute Gefühl blieb. Nach circa einer Stunde überkam mich langsam die Müdigkeit und doch wollte ich meinen Schrank nicht aus den Augen lassen. Ich wusste einfach, etwas stimmt nicht. Nach einer Weile siegte dann doch die Müdigkeit und ich dämmerte langsam weg. Ich war kurz davor einzuschlafen, als ich ein Krachen hörte. Ein Krachen, das genauso klang, wie wenn eine Schranktür fest von innen aufgestoßen würde. Ich bekam Herzrasen und richtete meinen Blick auf die Schranktür. In der nächsten Sekunde fing ich an zu schreien. Ich schrie und schrie, bis meine Mutter kam, mich von meinem Hochbett holte und mich in ihr Bett trug. Meine Schranktür stand offen. Sperrangelweit. In ihrem Schlafzimmer angekommen, beruhigte ich mich und erzählte ihr, was passiert war. Als sie mich geholt hatte, dachte sie, ich hätte einen Albtraum gehabt und hat dementsprechend nicht weiter auf die Umgebung geachtet, da sie auf den ersten Blick erkennen konnte, dass es mir gut ging und ich sowieso ein ziemlich unordentliches Zimmer hatte. Nachdem ich meine Erzählung beendet hatte, ging sie zurück in mein Zimmer, um meinen Schrank zu kontrollieren. Ich schlief bereits, als sie wieder zurückkam. Am nächsten Morgen erzählte sie mir, dass meine Kleiderstange runtergefallen sei und diese wohl meine Schranktür geöffnet haben muss. Zur Erklärung, die Stange hing nicht quer, sondern gerade zur Tür und an der Decke befestigt im Schrank. Bis heute frage ich mich, was das für ein Zufall gewesen sein muss, dass dies genau an diesem Abend passiert ist, zumal auf dieser Stange höchstens 5 bis 6 Kleidungsstücke hingen und somit kein großes Gewicht. Der Kleiderschrank steht nach all dieser Zeit nun in unserem Flur und auf der Stange hängen die schweren Winterjacken meiner Eltern. Seit dem Vorfall ist sie nie wieder runtergefallen und auch vor dieser Nacht hat sie sich nie aus ihrer Befestigung gelöst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einsendung. Ich fand es super, super creepy. Ich würde gern wissen, was das für ein Film war. Also, kann jemand den Titel nennen?
Das aber ist,
also
ist doch ich, oft mir sagt so, es gar nichts. Dass so Kinderfilmsachen dann doch extrem gruselig sind. Gerade auch nochmal für ein Erwachsenen. Also, ein Kind versteht das dann vielleicht nicht so oder fasst das nicht so auf. Aber für Erwachsene ist es oft super creepy dann einfach. Und das ist sowas. Und ich kann verstehen, dass der für dich ein Horrorfilm war.
Das klingt auch gruselig und vor allem, wie hat er denn ausgesehen, wenn man quasi damit kokettiert hat, dass er nach Verwesung roch? Also,
nicht so
nette
geil.
Idee, Umsetzung klingt komisch.
Ja, ist so. Und diese, also es ist einfach super weird, dass du vorher quasi so ein ungutes Gefühl hattest, was den Schrank betrifft. Das ist wieder so eine Gefühlssache, es ist noch gar nichts passiert, aber trotzdem gruselst du dich, weil dein Gefühl irgendwie sagt, so, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Und, ja, letzten Endes hast du drauf gehört und, da, und dann kracht da diese Stange runter. Und okay, das, also dieses Krachen lässt sich erklären und warum die Schranktür offen stand. Aber es ist schon, es ist wirklich, wenn es ein Zufall ist, ist es ein verdammt weirder Zufall.
Ja, total, finde ich auch. Ja. Find ich auch. Ich meine, wird wahrscheinlich ein Zufall gewesen sein. Wir haben ja heute auch schon von einigen Gegenständen gehört, die runtergefallen sind, wie zum Beispiel diese Echse, die immer am Spiegel klebte, dieser Saugknopf-Dings-Bumsi. Mhm. Und auch der kleine Wandspiegel, der halt irgendwie 100 Jahre gehalten hat und dann plötzlich in der Sekunde runterfällt, wo man quasi am wenigsten, also wo man am meisten und irgendwie am wenigsten damit rechnet. Also das sind halt, solche Zufälle können passieren. Das macht natürlich dann mit der selektiven Wahrnehmung einiges in Bezug auf diese gruseligen Gefühle.
Trotzdem finde ich es komisch, von vornherein random Angst vor einem Schrank zu haben, der immer da steht. Und ich finde, allein von deinem Schreibstil merkt man, dass du ein sehr abgeklärter Mensch bist irgendwie. Und ich musste dann so schmunzeln, als du gesagt hast, dass du als Kind auch schon irgendwie so warst und auch nie an Monster oder sowas geglaubt
hast.
Und
ich kann mir auch richtig vorstellen, wie du in deinem Bett lagst und auch so eine Entscheidung getroffen hast. So, ich finde es jetzt gruselig, aber ich penne jetzt trotzdem. Ich ignoriere es jetzt irgendwie.
Voll.
Und genau. Muss ein Riesenschreck gewesen sein, aber
Weißt du noch ganz früher, als ich noch die kleinere Wohnung hatte hier, als das Wohnzimmer noch nicht da war? Und da stand ja auch so ein großer Kleiderschrank in meinem Flur, weil
ja.
aus Ermangelung an Alternativen, wo ich den sonst hätte hinstellen können. Und dann hat auch jemand in meiner Wohnung, auf einmal höre ich es richtig laut knallen und es blitzt in meiner Wohnung.
Junge, nee.
Doch, und ich war so, was zum Fick war das denn? Also es war richtig, also ja. das war eine ganz weirde Wahrnehmung und ich konnte mir halt das gar nicht erklären und war so richtig, das kann jetzt nicht sein. Das muss ja einen Grund gehabt haben. Wie ist das passiert? Ich habe aber nichts gefunden in meiner Wohnung. Es war alles unverändert. Bis ich, also wirklich.
Ja, okay, bist
so,
du?
Bis ich dann viel, viel später, ich habe in diesen Schrank nicht oft, also nicht so oft reingeguckt, weil da nichts.
Jacken wahrscheinlich und so.
Ja, aber auch viel so alte so okay. Winterjacken, ja, die ich ja, nicht ständig ja. brauche. Staubsauger ja. stand da drin, so Hand, also Werkzeugkisten, so Gedöns, halt Sachen, die ich nicht so oft brauchte. Und dann habe ich da irgendwann ein bisschen später reingeguckt und habe gesehen, dass so ein, im Inneren des Schrankes so ein Brett rausgebrochen ist. Ein schwer beladenes und nach unten geknallt ist. Und dadurch ist von innen was gegen diese Schiebetür und die hatte wie so Plexiglasscheiben.
Ah,
und da hat sich
gespiegelt.
Dann das Licht dran gebrochen, ah. weshalb das aussah wie so ein Blitz.
Ja.
Und dann habe ich nämlich von hinten so hinter diese Tür und habe ja. dann gemerkt, das könnte es tatsächlich gewesen
okay.
sein. Und das erklärt ja auch dieses Knallen.
Das ist aber gruselig trotzdem.
Ja, also ich hatte lange keine Auflösung für dieses Blitzen in meiner Wohnung. Ich muss an die 3-Fragezeichen-Folge der Karpatenhund denken. Ja, aber genau, das war das. Kleiderschränke.
Cool.
Mhm.
Cool.
Ja.
Wow.
So, vielen Dank für diese letzte Geschichte.
Genau, dankeschön.
Wir machen uns jetzt vom Acker.
Ganz schön lang geworden heute.
Ganz schön lang geworden, ja.
Aber hoffentlich als Entschädigung dafür, dass True Crime gerade verschoben.
Ja, was heißt auch Entschädigung? Wir waren sehr fleißig.
Ja,
in den letzten
du hast
Wochen.
Da auch völlig recht. Du vor allem. Du
ja.
hast geliefert, meine
so,
Liebe.
Genau. Deswegen, wir hören uns hier übernächsten Sonntag wieder. Und bis dahin,
bleibt
sicher.
Es ist gefährlich da draußen.